Natürlich sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Natürlich sprechen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. In der heutigen Folge geht es ganz um das Thema Stimme und ich freue mich sehr drauf. Und ich freue mich ganz besonders, dass heute endlich unser Tag ist. Liebe Jale Papila, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Oh, vielen Dank, liebe Eva. Danke für die Einladung.
Wir werden über die Stimme sprechen und ich möchte dich erstmal vorstellen. Du bist ausgebildete Konzert- und Opernsängerin und Gesangspädagogin am Medical Voice Center hier in Hamburg. Darüber hinaus hast du eine Zusatzqualifikation zum Thema Fehlfunktion der Singstimme und begleitest als Stimmrehabilitation-Coach Menschen und ihre Stimmen. Was genau du machst, werden wir gleich besprechen. Du arbeitest hauptsächlich mit Elite-Voice-Performern, also mit Stimmprofis, mit vielen, vielen Sängerinnen und Sängern. Und wir haben uns kennengelernt beim Hamburger Stimmsymposium. In diesem Jahr war ich bei euch als Referentin dabei, war mir eine große Ehre. Und nächstes Jahr darf ich auch wieder dabei sein, da feiert ihr schon 10. Geburtstag.
Ja, genau.
Möchtest du mal als allererstes erzählen, wie das Stimmsymposium entstanden ist?
Ja, in meinem ersten Jahr am Medical Voice Center, eben 2016, haben wir das Center so aufgebaut und dann kam Professor Hess von einem Kongress und sagte, hast du nicht Lust, ein Stimmsymposium zu machen? Und ich habe ihn mit großen Augen angeguckt und habe ihn gefragt, was versteht man darunter?
Ja.
Wirklich, ich bin Sängerin, ja, ich hatte
klar,
da keine Ahnung von. Und dann hat er mir verschiedene Programme aus aller Welt geschickt. Er referiert ja auf allen Kongressen weltweit. Mhm. Und da hatte ich einen Überblick, was vielleicht interessant ist. Es gibt also sehr spezielle Stimmkongresse, es gibt chirurgische Kongresse, es gibt aber auch multidisziplinäre Kongresse und das war so das, was wir uns vorstellen konnten, wo eben die Disziplinen der Gesangspädagogik und der Kunst überhaupt, der Therapie und der Medizin zusammenfließen. Ja, und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man so einen Kongress organisiert. Und dann habe ich das eher wie so eine große Party organisiert. Mhm. Allerdings mit wissenschaftlichem Anspruch.
Ja.
Und es ist gleich so gut eingeschlagen, wir waren ganz erstaunt. Und seitdem machen wir das, abgesehen von dem Jahr, in dem es ausfallen musste wegen Corona, jährlich einmal.
Mhm. Toll. Und nächstes Jahr ist es im April wieder soweit.
Ja, genau. 10. bis 12. April.
10. bis 12. April, ja. 10. Jubiläum. Ich bin auch dabei. Wer kommen möchte, bei mir einen Workshop zu belegen. Ich werde über dir Stimmtraining bei Sprechberufen sprechen und auch ein Stimmtraining machen. Aber es sind viele andere auch tolle Referentinnen und Referenten dabei.
Ja, es wird diesmal wieder sehr international.
Ja.
Wir haben einen Chirurgen aus den USA. Wir haben natürlich wieder, James Thomas ist das.
Mhm.
Wir haben den großen Stimmwissenschaftler Johann Sundberg. Eva-Marie Haupt, die große Dame der Logopädie, wird zu uns kommen. Ganz, ganz viele schöne Beiträge. Ich freue mich sehr darauf.
Toll. Liebe Jale, jetzt erzähl doch mal, wie bist du Sängerin geworden? Wie wird man klassische Sängerin? Wie früh legt man sowas fest oder hat sowas vor?
Also das frage ich mich heute auch.
Ja.
Also ich muss da ein bisschen ausholen.
Ja, unbedingt.
Ich habe, als ich das Haus meiner Eltern ausgeräumt habe, ein Bild gefunden, das ich als Kind gemalt habe. Mhm. Und da hieß es Berufswunsch. Wir sollten unseren Berufswunsch in ein Bild umsetzen. Und da hatte ich eine Frau in einem türkisen, großen Ballkleid und darunter stand Opernsängerin.
Wirklich?
Ich habe das aber vergessen. Aber ich habe das gefunden, dieses Bild. Das ist unglaublich.
Toll. Ne?
Nein, wie bin ich zum Singen gekommen? Meine Mutter hat mir damals gesagt, dass ich eher singen als sprechen konnte. Also ich habe, als sie mit meiner Schwester Kindermelodien geübt hat, immer alles schon nachgekräht und auf richtiger Tonhöhe, konnte es aber nicht aussprechen. Also da hat meine Mutter schon gedacht, dass ich wohl musikalisch sei. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. In der Familie meiner Mutter liegt die Musikalität, würde ich sagen. Die konnten alle singen. Mein Großvater hatte eine riesen Stimme, der war Kapitän und der hatte einen Tenor. Da wackelten die Wände. Meine Großmutter konnte improvisieren und die Kinder, also meine Mutter und die Geschwister, die konnten alle mehrstimmig singen. Also einfach so für den Hausgebrauch. Ich habe das so mitbekommen. Das Singen war natürlich bei uns. Ja, und dann kam ein Klavier zu uns,
ja.
und stand in meinem Zimmer und damit war ich nicht mehr wegzukriegen von dem Instrument. Und so hat sich das langsam aufgebaut. Ich habe dann später Querflöte gespielt, mhm. und hatte einen Musikleistungskurs, in dem auch sehr, sehr, sehr viel gesungen wurde. Mhm. Aber da habe ich noch nicht an ein Gesangsstudium gedacht.
Noch nicht? Okay,
nein, ich hatte erst eher an die Querflöte gedacht, ja. aber da hätte ich noch einige Zeit gebraucht. Und du weißt vielleicht, wie das bei jungen Menschen ist. Ja. Die wollen immer alles sofort.
Ja.
Und ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, noch 2 Jahre zu üben und keinen Status zu haben. Weder Studentin noch Schülerin. Und dann habe ich erst Jura studiert.
Ach, interessant.
Ja, genau. Ich bin in die Fußstapfen meiner Schwester gestiegen,
ja.
und habe erst Jura studiert, habe dann aber sehr schnell gesehen, das ist gar nicht meins.
Mhm.
Und habe das aber trotzdem zu Ende gemacht. Das Staatsexamen habe ich gemacht.
Wow.
Ja, das erste Staatsexamen. Ja,
siehst du, mit der ganzen Lernerei.
Ja, es war auch ehrlich gesagt das Schlimmste, was ich je machen musste.
Das glaube ich.
Und es ist ein Wunder, dass ich es bestanden habe.
Ja.
Aber ich habe es bestanden und ich habe gelernt, Sachen durchzuhalten. Das hat mich sehr geprägt, muss ich schon sagen.
Mhm.
Ja, und währenddessen hat meine Gesangslehrerin aber mir vorgeschlagen, dass ich doch Gesang studieren könnte, ob ich mir das vorstellen konnte. Und ich konnte mir das vorstellen, war aber auch sehr blauäugig.
Aber du hattest Gesangsunterricht schon zu dem Zeitpunkt?
Ja, das hätte ich vielleicht noch sagen müssen. Du hast recht. Ich hatte durch den Leistungskurs sehr viel mit der Singstimme zu tun. Wir haben also sehr viel gesungen. Und ich wollte irgendwas mit Musik machen. Und dann kam ich auf die Idee, Musiktheaterregie zu studieren.
Aha.
Und habe die Aufnahmeprüfung gemacht und bin mit Pauken und Trompeten durchgefallen.
Ja.
Ich habe es also nicht bestanden, war einen Tag sehr traurig. Und dann habe ich mir gesagt, okay, aber es ist ja auch ganz richtig, du gehörst ja eher auf die Bühne, du bist nicht ein Typ für hinter der Bühne.
Ja.
Ja, und dann bin ich sofort losgegangen und habe mir einen Gesangslehrer besorgt. Mhm. Am Konservatorium war das, bei dem war ich einige Zeit. Dann habe ich eine Lehrerin gewechselt und die hat mir sehr, sehr gut getan.
Mhm.
Die ist gar nicht so bekannt, aber die ist wirklich, Ursula Beuk hieß sie, die hat mir sehr geholfen.
Mhm.
Dann habe ich nochmal gewechselt zu Gisela Litz, die große Altistin.
Ach ja, da war meine Mutter.
Siehst du mal,
wirklich?
Ja, die kenne ich noch auch
persönlich.
Genau.
Oh ja, wie schön.
Dann habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht, parallel zum Examen, also so quasi. Also es war wirklich ganz krass. Und dann bin ich durch Deutschland gezogen und habe in 5 verschiedenen Städten gesungen. In 2 habe ich bestanden, wobei ich in einer Stadt auf der Warteliste war und dann bin ich in Dresden gelandet.
Ah.
Und das war eine gute Wahl.
Ja.
Das war eine sehr, sehr gute Zeit. Dann habe ich da Gesang studiert. So ist das gekommen.
So ist das gekommen.
Bisschen so hintenrum.
Und weißt du noch, womit du dich beworben hast, mit was du vorgesungen hast?
Ich glaube, also in Dresden wollen die immer ein Volkslied, um zu testen, ob die Stimme natürlich klingt.
Ach, interessant.
Und da habe ich Komm lieber Mai und Mache gesungen.
Oh, wie schön.
Und den Text habe ich noch auf dem Hinweg gelernt, das weiß ich noch im Zug. Genau. Und dann habe ich im Grunde Ähnliches zur Aufnahmeprüfung gesungen wie zur Abschlussprüfung. Es ist ganz krass.
Aha.
Natürlich überhaupt nicht so gut. Ich habe von Strauß, Ach lieb, ich muss nun scheiden gesungen. Mhm. Ich habe Carmen gesungen, die Sigidier.
Oh.
Und ich habe tatsächlich die Dalila, die Mon Coeur-Arie gesungen. Und die Bewertungen waren sehr unterschiedlich.
Okay.
Es war von sehr gut bis nein.
Oh, alles tatsächlich?
Dabei. Alles dabei? Ja, ich habe polarisiert anscheinend. Naja.
Sieht man auch, wie subjektiv das ist,
wenn man
wo aufgenommen wird.
Gerade wenn die Stimme dunkel ist. Und ich war ja auch schon ein paar Jahre älter. Ich war 24, als ich die Aufnahmeprüfung gemacht.
Stimmt, weil du ja 25. Schon studiert hattest.
Genau.
Ja. Ah, interessant. Was bist du denn für ein Fach?
Ich bin Altistin.
Altistin.
Genau, eine tiefe Frauenstimme. Ich habe das Mezzofach viel mitgesungen.
Mhm.
Also, das kann man manchmal nicht ganz unterscheiden, aber ich tendiere eher zur Tiefe mit Höhe.
Aha.
Da können wir später nochmal drüber sprechen.
Ja,
was sind Stimmfächer und wie teilt man ein?
Ja.
Mein Lehrer hat immer gesagt, du bist eine Altistin mit Höhe.
Mhm.
Lass dir nie einreden, du seist ein hoher Mezzo.
Ah.
Interessant.
Ja, interessant.
Mein Lehrer übrigens, falls er mich hört, liebe Grüße, Professor Hartmut Zabel, dem ich sehr viel zu verdanken habe. Das war ein wirklicher Pädagoge.
Ja.
Und er hat mich später auch zu seiner Frau Angela Liebold geschickt, die damals an der Semperoper war und die hat dann mit mir viel Fachpartien gemacht.
Aha.
Und ja, danach war ich noch bei Eleonore Elstermann. Das war so die Anneliese Rothenberger des Ostens.
Ach, interessant.
Eine fantastische Sängerin.
Aha.
Ja,
die war
schon damals eine alte Dame.
Ja.
Und hat mir auch noch ganz viel erleichtert, ja.
Ja, toll.
Ja.
Oh, schade. Und ja, ja, in Dresden, verrückt. Wie lange warst du in Dresden?
Oh, ich war von 92, also wirklich, da war quasi der Osten gerade vereint.
Ja.
Oder
ja.
Westen und Osten miteinander vereint, ja. Genau gesagt. Und ich bin wieder gegangen 2006. Ich habe lange dort gelebt.
Oh ja, richtig lang.
Ich habe viel gesungen dort, also nicht nur dort. Ne?
Ja.
Aha, Dresden ist zu der Zeit jedenfalls, ich kann es jetzt nicht mal ganz so beurteilen, aber es ist eine hochkünstlerische Stadt gewesen. Mhm. Mhm. An jeder Ecke waren Konzerte und du konntest schon als Studentin mit Orchestern singen.
Toll.
Das war wirklich eine gute Zeit für mich.
Toll. Und was würdest du sagen im Nachhinein, was hat dir am meisten geholfen während des Studiums? Also was hat dich jetzt auf deinen Weg so vorbereitet?
In Dresden war es damals noch sehr verschult. Das kannte ich als Westkind überhaupt nicht.
Mhm.
Also ich kann sagen, wir haben eigentlich nicht gelernt zu lernen, außer im Jura-Examen. Das war ein Schock.
Ja.
Und dadurch, dass ich das Examen gemacht hatte und wusste, dass wenn ich mich anstrenge vom Lernverhalten her, dass ich dann auch eine Chance habe, das hat mir da weitergeholfen. Mhm. Und so war es da auch. Dort wurde Leistung abgerufen, aber es wurde Entwicklungsspielraum gewährt für die Stimme. Aber die erwarteten, dass du pünktlich bist, dass du da bist, dass du übst. Das war Voraussetzung.
Mhm.
Und das ist eine Voraussetzung in der Musikbranche.
Ja.
Und
im professionellen
mir hat
Sektor.
Auch sehr geholfen. Ja. Ich kam schon ein bisschen forciert dorthin.
Mhm.
Und mein Lehrer, das war nun ein glückliches Match, der hat auch Stimmphysiologie unterrichtet.
Mhm.
Das war überhaupt ein Fach, das wir belegen mussten. Das heißt, ich war früh damit konfrontiert, mir zu überlegen, warum etwas nicht funktioniert.
Mhm.
Und ich glaube, so von heute aus betrachtet, war das ein wesentlicher Schritt in die heutige Richtung, die ich gegangen bin.
Ja.
Es war ganz normal, dass das Skelett da war und dann hat er den Schädel aufgemacht, da konnte ich mir die Räume angucken.
Ja,
dann gab es einen Sagittalschnitt, da konnte ich mir einen Vokaltrakt anschauen. So.
Ja.
Damit bin ich im Studium konfrontiert gewesen.
Ah ja, interessant. Ja, das hat dich vorbereitet, total.
Ja.
Total. Und wurde euch auch was über die Mentalität, also das hast du eigentlich gesagt, die Disziplin, ne, wie man diesen Beruf durchhält, aushält.
Ja, also Zuverlässigkeit war ein wesentlicher ein wesentliches Kriterium, auch eine Grundvoraussetzung und sich selbst nicht ganz so dievenhaft ernst zu nehmen.
Mhm.
Also ein Frack war da eher ein Arbeitsanzug. Weißt du, was ich
meine?
Es war
ein
bisschen handfester. Das hat sich sicherlich jetzt auch alles geändert.
Ja. Und hast du dann, wie war dann dein Weg? Was hast du gespielt oder gesungen?
Ganz unterschiedlich.
Ja.
Das war auch ein kleiner Disput mit meinem Lehrer, dem ich da heute auch noch dankbar bin. Ich wollte natürlich nur das Große singen.
Ja, klar.
Also wenn ich an das Liedrepertoire denke, ich war von vornherein die Brahms-Sängerin.
Mhm.
Ich liebe Brahms, ist bis heute so geblieben. Fiel mir auch immer leicht, wo andere sagen, das ist so schwer. Es lag mir einfach auch Strauss und Berg, solche Sachen
wie
sind
schön.
Voll mein Ding.
Oh, da.
Genau, aber er hat darauf bestanden, dass ich mich mit Bach, Mozart, Schubert beschäftige.
Mhm.
Und da habe ich mich eingesperrt geführt wie ein Pferd, das nicht galoppieren darf.
Ja.
Aber ich bin ihm dankbar. Also einer seiner Sätze, du musst Bach singen, als Altistin wirst du damit dein Hauptgeld verdienen.
Mhm.
Und wenn ich heute schaue, was habe ich am häufigsten gesungen, dann ist es sicherlich Bach.
Bach.
Ne?
Hast du viel das Weihnachtsoratorium gesungen?
Ich glaube, das ist das, was ich am meisten von Bach gesungen habe.
Ja.
Aber durchaus auch Matthäus Passion, Magnificat, Hammolmesse, Johannes Passion. Viele Kantaten.
Ja, wie
obwohl
schön.
Obwohl meine Stimme eigentlich nicht so eine Bachstimme ist.
Mhm.
Nicht? Also wenn die heutige Aufführungspraxis ist ja immer eher Non-Vibrato. Es ist wie ein spezieller Typ Stimme dafür eingesetzt. Und im Grunde bin ich eine romantische Stimme. Aber ich habe es trotzdem immer gern gesungen.
Ja, ich finde das toll von deinem Lehrer. Ich mache ja, wenn ich coache, sprechen coache, dass ich immer viel Schiller und Shakespeare sprechen.
Ja.
Auch einfach, weil das formt, also macht, die stärkt die Muskeln einfach für alles legere Sprechen, was ich dann danach vielleicht machen will.
Ja.
Und das ist vielleicht ähnlich wie bei deinem Lehrer.
Ja, und
Mozart und Bach.
Und du lernst eine spezielle Phrasierung.
Mhm.
Es gibt ja Phrasierungstechniken, die entsprechend der Epochen ein bisschen anders sind. Und der Umgang mit Sprache ist auch ein bisschen anders. Also es ist ganz schön.
Ja.
Ja, ich liebe es heute sehr.
Ja, toll. hast du auch an Opernhäusern gesungen?
Ich habe auch Oper gesungen, ja. Im Verhältnis zu Konzert weniger.
Ja.
Das hatte aber damit zu tun, dass der Opernbetrieb als solcher, das klingt jetzt so ein bisschen komisch, ich bin als junge Sängerin in mehrere Opernhäuser und mehrere Produktionen gekommen und irgendwas hat sich immer in mir geregt, ich wollte nicht so gefangen sein. Wenn du also fest im Ensemble bist, ist das ganz toll zwar, weil du dich da entwickeln kannst,
ja,
aber du bist natürlich auch festgelegt.
Ja.
Und ich habe meine Kolleginnen und Kollegen gesehen, vor allen Dingen die Frauen, die durften dann eben spezielle Sachen nicht machen, weil ausgerechnet da die Kostümprobe war und ja. Und dann musst du ein gutes Ensemble erwischen, wo die Atmosphäre so ist, dass du da gern bist.
Ja.
Und da habe ich auch sehr unterschiedliche
Ensembles
erlebt.
Ja. Ja.
Und so bin ich irgendwie mehr im Konzert gewesen. Und was ich als Oper gemacht habe, waren Gastverträge. Immer dann, wenn mal eine tiefere Stimme gesucht war.
Gesucht war. Und das ist dann aber auch manchmal nicht einfach, oder? Wenn man als Gast kommt in ein bestehendes Ensemble, dann, oder waren alle Gäste dann?
Das ist meistens so gewesen, dass es mehrere Gäste
gab.
Dann, dass es ein Ensemble gab und dass das dann aufgestückt wurde mit Gästen oder nur Gäste für die größeren Partien auch genommen worden sind, aber manchmal auch für die ganz kleinen Partien. Und ich fand das immer klasse. Du warst völlig frei, du bist da hingekommen, jeder war freundlich zu dir, weil du ja nur für deine Partie funktionieren musstest.
Ja, du musstest also nicht die Atmosphäre noch im ganzen Haus mit bedienen.
Ja,
ja.
Ja, das war, das vermisse ich ein bisschen, muss ich sagen, das Schauspiel.
Ja.
Das ist ja da wirklich ganz besonders im Bereich der Oper.
Ja.
Aber irgendwann habe ich mich einfach entschieden und spätestens als ich im MIWOK war, habe ich gar keine Oper mehr gesungen.
Ja, stimmt. Ja.
Da bist du festgelegt.
Da bist du einfach bist du hier jetzt einfach gefragt. Und wie ist das passiert, dass du angefangen hast zu unterrichten? Gab es so einen Übergang oder hast du schon früh angefangen?
Also irgendwie war das Unterrichten immer etwas, was mir, glaube ich, im Wesen lag. Also ich hatte immer Geduld. Und es war mir nicht so wichtig, dass jemand etwas ganz schnell versteht. Ich habe immer wieder versucht, so Wege zu finden und habe schon in der Schule Nachhilfe gegeben. So ging das mit Unterricht.
Ah ja, interessant. Ja.
Und als ich dann Querflöte spielte, ich hatte 10 Jahre Unterricht bei Gerhard Otto. Das war der damalige Soloflötist im NDR. Und der war damals schon pensioniert, als ich ihn kennenlernte. Und der fing dann an, mir nach einer Zeit Schüler zu geben. Und dann habe ich ihm gesagt, so weit bin ich doch noch gar nicht.
Ja.
Und der hat gesagt, doch.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, so wieder blauäugig, wenn der meint, ich kann das, dann probiere ich es halt mal.
Ja.
Und so habe ich auch eine Zeit lang angefangen, Querflöte zu unterrichten und es ging tatsächlich sehr gut. Naja, und dann habe ich ja Gesang studiert und im Rahmen des Gesangsstudiums hattest du verschiedene Möglichkeiten. Also ich habe mein Solo-Diplom gemacht und dann gab es zusätzlich die Möglichkeit, das pädagogische Diplom zu machen. Wollte ich überhaupt nicht, weil ich in 2 Produktionen gleichzeitig drin war und keine Lust hatte, die Arbeit zu schreiben.
Ja.
Ich hatte ja von Jura die Nase voll, da wollte ich nicht schon wieder eine Arbeit schreiben. Und wieder kam ein Lehrer und hat gesagt, doch, das musst du machen. Und ich rate dir dringend dazu, egal wie die Arbeit ist, hau sie zusammen, aber mach den pädagogischen Abschluss. Ich sehe dich später in der Pädagogik, nicht weil du nicht singen kannst, sondern weil ich merke, dass du gut hörst, dass du die Funktionen hörst.
Ja.
Und dann habe ich also meinen Abschluss da auch gemacht.
Ja.
Und dann bin ich aber weiter zum Konzertexamen und Solistenexamen Oper.
Ja.
Also das war viel mehr mein Ding. Aber wieder hatte er recht.
Ja.
Ja. Und dann habe ich immer nur so vereinzelt, ich habe einfach wahnsinnig viel gesungen. Und ich habe dann vereinzelt Schüler gehabt. Und dann kam eine Kollegin und fragte, ob ich Lust hätte, eine Schwangerschaftsvertretung für sie an einer Kreismusikschule zu machen. Und wieder war so dieses Gefühl, dann bist du nicht mehr frei.
Ja, ja, oh Dale, kann ich so gut
der
verstehen.
Freie Vogel.
Ja.
Doof, ne?
Ja.
Ja, dann bist du nicht mehr frei. Aber dann habe ich gedacht, das ist vielleicht doch auch gut. Und dann habe ich einen Tag die Woche an dieser Kreismusikschule unterrichtet. Und da war alles dabei. Da waren, also es waren vor allen Dingen jüngere Menschen, also ich sag mal zwischen 14 und 18. Aber da ist ganz schön was entstanden in dem Unterricht. Das war eigentlich ganz toll. Und dann hat sich das auch gleich aufgebaut auf 2 Tage. Und hat mir ja auch irgendwie ein bisschen Sicherheit gegeben.
Ja.
Das ist ja, das kennst du ja auch.
Ja.
Wenn du Freiberufler bist, dann musst du ja ständig aktiv sein, ja, und du darfst nicht krank werden, weil,
nein,
verdienst du nichts.
Richtig.
Und dann habe ich das halt einfach gemacht. Mhm. Und das hat sich dann erstaunlich ausgebaut. Mhm. Und dann bekam ich das Angebot in Hamburg an ein Institut, das gibt es gar nicht mehr, mhm, Chorausbildungen mitzumachen, also Choristenausbildungen,
ja,
zu machen. Und dann habe ich da die Lehrprobe gemacht und habe das gekriegt.
Ja.
Und dann bin ich nach Hamburg zurück.
Aha.
Genau, da bin ich eine Zeit lang noch hin und her gependelt und irgendwann bin ich ganz nach Hamburg.
Bist du ganz nach Hamburg? Bist du aus Hamburg ursprünglich?
Ja, ich bin genau dort geboren worden, wo ich jetzt arbeite.
Wirklich?
Ja, exakt. Exakt. Genau. Und zwar genau da, wo das MIWOK jetzt ist.
Wirklich?
Da war damals die Frauenklinik.
Wirklich? Ojale.
Der Kreis schließt sich.
Oh, das ist toll.
Verrückt, oder?
Das ist toll.
Ja.
Hast du auch in Hamburg Jura studiert?
Ja.
Ja?
Ah,
ja.
Ja. Ich habe in Hamburg Jura studiert.
Ah ja, wie spannend. Ich muss mal ein bisschen von mir dir ein paar Sachen erzählen.
Gerne.
Das ist so parallel, so vieles, wo ich denke, das ist ja so ähnlich. Ich habe auch sehr viel Klavier gespielt als,
ja,
Kind, ganz, ganz viel auf Wettbewerbe gespielt. Und dann habe ich Oboe gespielt.
Oboe?
Mhm, wow. Im Klassenorchester und habe auch Musikleistungskurs gehabt. Mhm. Aber ich wollte das nicht beruflich machen, ich wollte Schauspielerin sein. Und dann wurde ich aber auch so wahnsinnig früh immer gefragt, ob ich unterrichten kann. Und ich fand das immer so komisch und dachte, ja, aber wieso? Und was habe ich damit zu tun? Ich will doch spielen. Und dann wurde ich Dozentin an der Joop van den Ende Academy, an einer Musicalschule. Und dann wurde das auch von einem Tag, wurden es dann zwei Tage. Es wurde dann auch immer mehr und dann bekam ich Kinder. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist das jetzt leichter, als Theater zu spielen, abends immer weg zu sein. Und dann bin ich Linklater-Lehrerin geworden, um dann ein Zertifikat zu haben, weil ich ja nicht wie du im Studium Pädagogik hatte.
Ja.
So habe ich das dann nachgeholt. Aber das war ganz ähnlich der Weg.
Schau mal, da sitzen wir uns jetzt gegenüber.
Sitzen wir uns gegenüber. Ich finde, wir haben ja auch viel Ähnliches. Ich,
ja,
finde dieses, weil wir mit Stimmen arbeiten. Ich habe vorher drüber nachgedacht, weil wir so mit Stimmen arbeiten, haben wir dieses Warme, was wir haben und dieses Aufbauende. Das ist zwar unser Wesen, aber das passt halt für diese Arbeit, ist das so immens wichtig.
Da kann, oder, ich dir nur wirklich nur zustimmen.
Ja.
Raum für Entwicklung lassen und immer mit Wertschätzung arbeiten.
Ja.
Also ganz wichtig.
Weil alles andere, ja, macht zu und dann ist ja die Stimme,
ja,
erst recht betroffen.
Ja, oh ja, ja.
Ja, also du hast dann hier unterrichtet. Und,
genau,
wie, dann ist wahrscheinlich schon bald das MIWOK gekommen, oder?
Ja, ich habe dann unterrichtet, gesungen,
ja,
bin auch immer wieder in den Osten gereist.
Ja.
War ich da ja auch.
Weil du schon bekannt warst.
Da war ich viel bekannter,
bestimmt,
als hier. Das war auch ein Schock.
Ja, natürlich, du kamst hierher und keiner kannte dich quasi,
ja,
wahrscheinlich.
Ja, ganz genau.
Ja, ja, ja.
Und das Konzertleben dort ist viel intensiver gewesen.
Interessant.
Als hier.
Ja.
Hier lief dann alles über Agenturen und so. Und da kannten die mich alle. Das,
ja,
das
klar,
war dann erstmal so ein Wechsel. Ja,
ja, ja.
Ich glaube, da müssen alle Sängerinnen und Sänger durch, die Stadt wechseln.
Auf jeden Fall.
Ja, denn sie gehen in ein Festengagement.
Ja.
Genau. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, das ist jetzt nicht das, wie es sein soll.
Mhm.
Und dann flatterte mir ein Prospekt aus der Schweiz auf den Schreibtisch,
mhm,
über die Vox Humana, die Fachzeitschrift, mhm, des Bundesverbandes Deutscher Gesangspädagogen.
Mhm.
So. Und da stand eben CAS Singstimme, Fehlfunktionen früh erkennen, vermeiden, abbauen.
Aha.
Ein Weiterbildungsstudium.
Ja.
Mir das so durchgelesen, habe das meinem Mann gezeigt und er sagte, da steht ja eigentlich dein Name drauf.
Ja.
Und,
ja,
dann habe ich das gemacht.
Ja.
Das war auch teuer, das habe ich in die Hand genommen, das Geld.
Ja.
Dann bin ich in dem Jahr in die Schweiz mehrfach geflogen. Das lief immer so über Module und sehr viel Selbstarbeit.
Ah,
ne?
Ja, ja.
Und dann gab es auch eine Prüfung am Ende. Prüfungen,
ja,
kenne ich ja nun schon mein Leben lang.
Ja.
Das ist,
ja,
jetzt dann auch noch okay gewesen.
Ja.
Und ja, und in diesem Rahmen musste ich mehrere Praktika machen.
Mhm.
Und es war so, in diesem Studium waren gleichermaßen LogopädInnen und GesangspädagogInnen.
Mhm.
Und die Sängerinnen und Sänger, die mussten als Praktikum bei Logopäden hospitieren,
mhm,
in der Logopädie.
Mhm.
Und da habe ich meinen alten Freund und Kommilitonen, Dirk, mhm, Mürbe, angerufen. Der ist heute in der Charité.
Ach, okay.
Der hat damals mit mir zusammen Gesang studiert, hat aber überwiegend Medizin studiert. Also der war eigentlich Medizinstudent und wollte aber wissen, wie das mit dem Gesang funktioniert. Und er ist auch ein großer Phoniater geworden. Ja.
Ah, okay.
So, und dann habe ich ihn angerufen. Der war damals der Chef der Phoniatrie im Uniklinikum in Dresden. Mhm. Ich sagte, darf ich bei dir hospitieren? Mhm. Schubs war ich bei ihm und habe bei ihm hospitiert. Mhm. Und dann hat er mir gesagt, du, das ist ganz verrückt, dass du hier bist. Denn in Hamburg wird so eine Art, ein multidisziplinäres Zentrum eröffnet.
Aha.
Ich sagte, habe ich nichts von gehört. Und dann hat er mir empfohlen, dass ich mich da mal bewerbe für eine Hospitation, hat mir den Kontakt hergestellt, war sehr nett von ihm. Und das habe ich dann gemacht.
Aha.
Und dann bin ich eingeladen worden von Professor Hess und Frau Dr. Fleischer und Frank Müller, die drei Leiter.
Mhm.
Und das matchte sofort.
Mhm.
Also das hat sofort gematcht und dann habe ich mich bedankt und ich wollte eigentlich nur hospitieren und meine Idee war, dass ich in OPs dabei sein kann. Das interessierte mich einfach so sehr.
Ja.
Und dann habe ich mich bedankt und habe gefragt, wann ich hospitieren könnte. Dann haben sie mich nochmal eingeladen und dann haben sie mir einen Job angeboten.
What?
Ja.
Oh. Okay. Ja.
Und das war erstmal so ein bisschen undefinierter. Also sie wollten den Fortbildungsbereich aufbauen und brauchten jemanden, der zwischen Kunst und Medizin steht.
Mhm.
Und das war ich ja nun mal.
Ja, klar.
Genau so. Und dann wollten sie zusätzlich gern jemanden, der mit Sängerinnen und Sängern arbeitet.
Mhm.
Und dann bin ich so zweigleisig gefahren. Wir haben das mit den Sängern aufgebaut.
Mhm.
Und dann kam ja sofort das Hamburger Stimmsymposium.
Stimmt.
Und eigentlich wollte ich nur, also wir hatten gesagt, 10 Stunden erstmal.
Ja.
Ja, heute arbeite ich 30.
Ja, Wahnsinn.
Ja. Das hat sich dann sukzessive
so
aufgebaut, weil
der
Bedarf immer größer wurde auch mit den Sängerinnen und Sängern.
Verrückt, Jane. Ja. Und du warst quasi perfekt vorbereitet durch diese Zusatzqualifikation auch noch.
Ja, wobei ich sagen muss, ich war schon vorbereitet, durch mein Studium in diese Richtung zu gehen, durch meinen Lehrer.
Ja.
Und auch mein Interesse war dadurch geweckt worden.
Ja.
Und andererseits natürlich durch das Weiterbildungsstudium in der Schweiz.
Ja.
Aber das reichte alles gar nicht aus, um das zu machen, was ich heute mache.
Aha.
Also ich habe mich dort so weiter fortgebildet, habe ganz viele therapeutische Fortbildungen besucht, habe viel gelesen und wahnsinnig viel vom Austausch mit den Ärzten profitiert.
Ja.
Da habe ich am allermeisten gelernt.
Ja.
Der Markus Hess, der hat auch Frau Dr. Fleischer, die haben so ein großes Verständnis für alles, was Stimme, Funktion und so weiter angeht. Also eigentlich sind wir da alle Nerds.
Ist so, ja.
Und dieser Austausch ist ganz toll.
Ja, ich habe das bei dem Stimmsymposium so wahrgenommen oder mitbekommen, dass sie komplett auf Augenhöhe diskutiert, beide Seiten immer beleuchtet werden und ernst genommen werden.
Und auch mein Nein ist nicht meine Meinung sagen. Du hast gehört, wir haben ja mehrere Vorträge zusammen
gemacht. Ja, das war toll. Ja.
Es ist so, der Klassiker, wenn ich ein Beispiel nennen darf, da lachen wir auch ganz herzlich immer drüber. Aus ärztlicher Sicht, wenn die Stimmlippen nicht in Ordnung sind, dann kannst du auch noch eine Vorstellung sehen. Wird sowieso operiert. Das ist so quasi. Ne?
Ja.
Aus sängerischer Sicht würde ich sagen, ne. Was macht das mit einer Sängerin oder einem Sänger vor ausverkauftem Haus, wenn du weißt, der hohe Ton wird
wahrscheinlich
zumindest gar nicht kommen?
Ja, geht nicht.
Schrecklich,
natürlich.
Ja. Natürlich. Ja. Also das ist jetzt aber sehr plakativ und so weiter. Wir diskutieren das schon wirklich zusammen.
Ja.
Und das schätze ich sehr, weil da auch sehr mein Rat eingeholt wird.
Ja, das ist toll.
Ja.
Wirklich toll.
Ja.
Wirklich toll. Wollen wir einsteigen in die Arbeit am MEBOK?
Aber gerne.
Was für Patientinnen, Patienten habt ihr hauptsächlich?
Wir haben alle Menschen bei uns, nicht alle Menschen bei uns, aber zu uns kommen Menschen, die Schwierigkeiten mit der Stimme haben, mit der Stimmgebung. Manchmal auch Schmerzen haben im laryngealen Bereich.
Mhm.
Das sind dann Muskelschmerzen.
Mhm.
Aber es sind ganz, ganz unterschiedliche Beschwerden.
Mhm.
Und zudem haben wir viele Frauen, die Transition durchleben von Mann zu Frau.
Mhm.
Und die lassen bei uns eine Stimm-OP machen, eine stimmerhöhende OP, die sogenannte Glottoplastik. Mhm. Also da können wir nicht von Stimmbeschwerden sprechen.
Ja, stimmt.
Aber auf jeden Fall sind sie unglücklich mit ihrer Stimme, weil sie zu tief ist.
Ja, ja.
Genau. Aber wir haben, also ich gehe jetzt mal gar nicht so sehr auf die Sänger an. Ich fange mal mit. Papillome gibt es. Das sind so, hast du davon schon mal was gehört? Mhm. Die sind aufgrund von HPV-Viren wachsen die und müssen abgetragen werden. Kommen leider meistens auch wieder.
Ja.
Rekurrenzparesen.
Das ist die Lähmung von einer Stimmlippe.
Die können ganz unterschiedlich aussehen. Mhm. Nicht? Also da kann eine Stimmlippe völlig stillstehen oder nur teilweise vibrieren. Mhm. Also da haben wir unterschiedliche Varianten. Ja, alles Mögliche. Aber das, was bei mir am meisten landet, interessiert dich vielleicht auch.
Ja.
Bei mir landen am meisten Sängerinnen und Sänger, die entweder funktionelle Beschwerden haben, weil sie ihre Stimme falsch einsetzen. Mhm. Und das kann sich fast so äußern, wie wenn sie einen organischen Befund hätten. Mhm. Zum Beispiel kriegen sie die hohen Töne nicht mehr ordentlich.
Ja.
Aber der Grund kann wirklich sein, dass sie eine schlechte Gesangstechnik haben.
Ja. Ja.
Aber die meisten Sängerinnen und Sänger, die zu uns kommen, haben organische Befunde.
Haben die berühmten Knötchen wahrscheinlich.
Ja, nicht immer Knötchen. Nenn es wie, wie sagen Fundationsverdickungen.
Fundationsverdickungen.
Also es ist sehr unterschiedlich. Ne? Ja. Also es gibt weiche Verdickungen, es gibt schon verhärtete, das sind dann die sogenannten Knötchen. Wir haben Polypen. Manchmal, nicht so oft, sehen wir Kontaktgranulome bei tiefen Männerstimmen, die sehr, sehr nach unten drücken. Mhm. Nicht? Ja, Polypen jeglicher Art, Einblutungen.
Ui.
Ja.
Ist das von zu viel Schreien?
Ja, meistens.
Heavy-Metal-Rock-Sänger stelle ich mir jetzt vor.
Ja, und manchmal, nein, das muss nicht unbedingt sein. Das ist manchmal erstaunlich. Auch Opernsänger haben sowas, Einblutungen. Nicht? Wenn sie zu viel machen müssen oder wenn sie zum Beispiel erkältet waren und zu viel machen müssen.
Ja.
Diese Kombination kann sehr viel in diese Richtung beitragen, genau.
Ja, aber warum? Also ich würde sagen, wenn ich jetzt coache, weil der Körper nicht genügend mitgemacht hat, wenn ich erkältet bin und einfach schwächer bin.
Naja, also es kommt drauf an, wie du, also einmal bist du geschwächt, wenn du krank bist.
Ja.
Der Körper funktioniert vielleicht nicht mehr ganz so aktiv, wie wir uns das wünschen. Das andere aber sind die Stimmlippen selbst.
Mhm.
Nicht? Wenn du hustest, sind sie oft in aller Regel auch ein bisschen geschwollen nach einer Zeit.
Mhm.
Das kennst du auch, so eine leichte Heiserkeit oder so. Gibt sich ja alles wieder.
Ja.
Aber stell dir davor, dann musst du immer noch die Cs da oben singen. Mit dieser, mit diesem angeschlagen.
Ja.
Und das, was dann oft passiert, es kommt dann eben nicht mehr so leicht.
Ja.
Also machst du es stärker als sonst, um sicher zu gehen,
dass es kommt.
Und dann bist du eben in diesem Bereich des Overdoing.
Yes.
No? Es gibt so schöne englische Worte, die sind im Deutschen so schwierig.
Overdoing, zu viel machen.
Überbeanspruchung.
Das Overdoing.
Das Maß
besser.
An zu viel.
Ja.
Und es ist auch so komisch, wenn du dich dann nach einer Zeit daran gewöhnst, das zu tun, dann kannst du es dir ganz schwierig wieder abgewöhnen.
So ist das.
Das kennst du auch.
Das kenne ich.
Linklater-Training,
das
ganz großartig.
Ja, da viel loszulassen. Ja. Aber ich kenne das auch aus meinem Leben, aus meinem Alltag, wenn man sich angewöhnt, zu viel zu tun, da wieder das Maß zu finden und zu spüren, was ist jetzt zu viel.
Ja, stimmt. Das fängt im Sitzen an.
Ja.
Ne?
Ja.
Am Computer?
Ja, zum Beispiel. Ja.
Und hört im Singen auf oder im Sprechen. Ja.
Ja, das ist also auch, was ihr macht, ist doch sicher auch sehr viel mentale Arbeit. Mhm. Und ja.
Also Sängerinnen und Sänger, denen eine OP bevorsteht, sind zumeist doch sehr verletzlich.
Auf jeden Fall.
Da regt sich einiges im Kopf, wie zum Beispiel, bin ich schuld daran? Ich ärgere mich über mich.
Oh, das auch.
Hätte ich die Partie singen sollen? Hatte ich die richtige Lehrerin?
Ja.
Was habe ich falsch gemacht?
Ja.
Und immer so, an meiner Technik kann es nicht liegen.
Tatsächlich?
Ja, ganz, ganz
interessant.
Oft. Ja. Aber das ist ja auch verständlich. Das ist ja das, was dir Halt gibt.
Mhm.
Du hattest ja nie was und plötzlich eben doch.
Mhm.
Und ich versuche das immer mit ihnen aufzudröseln, sagen wir doch im Norddeutschen, aufzudröseln.
Ja.
Und einmal zu gucken, welche Ereignisse sind denn vielleicht zusammengekommen.
Ja.
Vielleicht haben wir eine ganz tolle Gesangstechnik, aber die Partie war vielleicht zu schwer.
Mhm.
Vielleicht sitzen wir im falschen Stimmfach.
Mhm.
Auch das passiert doch manchmal.
Ja.
Ja. Und vor allen Dingen dieses Loslassen und sich nicht schuldig fühlen, sondern im Hier und Jetzt sein und das als Chance zu sehen, etwas zu ändern.
Stimmt.
Und da sind Sänger im Schnitt sehr großartig.
Ja.
Sie sind also, egal wie groß diese Stimmen sind und an welchen Weltbühnen sie singen,
ja,
sie sind doch zumeist wirklich bereit, sich auf etwas einzulassen,
ja,
und zu lernen. Das,
ja,
macht ja ihre Qualität auch aus.
Ja, das stimmt.
Das ist
ja
großartig.
Habe ich viel erlebt auch schon.
Und manchmal lachen, ja, wir auch und ich sage dann auch, meine Güte, du singst so schön,
ja,
so großartig und jetzt stehst du hier und ich erzähle dir, dass dein Atemmuster wirklich ein bisschen zu angespannt ist.
Ja, ja, ja.
Es ist schon lustig.
Das ist,
aber es, ja, läuft mit sehr viel Humor.
Ja, muss
sehr,
es.
Ja.
Bei mir auch. Das,
und es,
ja,
ist so ein geschützter Raum,
ja,
wo ich mir auf jeden Fall die Ängste anhöre,
mhm,
und ernst nehme.
Mhm.
Solche Sprüche wie, na, das wird schon, das bringt gar
hilft
nichts.
Hilft niemandem, also, weiter.
Nee. Einigen schon, die brauchen das, aber die,
okay,
wenigsten.
Die wenigsten, ne? Und wenn eine OP bevorsteht, also ich stelle mir das Schlimmste vor, was mir passieren könnte, dass meine Stimme operiert werden muss.
Also aus heutiger Sicht muss ich sagen, hat es an Schrecken total verloren. Ich,
ja,
glaube, es ist viel schlimmer, auf der Bühne zu stehen und das funktioniert nicht.
Stimmt.
Oder?
Ja, also, gut, natürlich.
Das ist so. Aber trotzdem, die Ängste sind natürlich groß und deshalb sehe ich die Sängerinnen und Sänger am liebsten schon vor der OP.
Ja.
Das ist leider nicht immer realistisch,
ja, ja,
aber dann kann ich so 1 bis 3 Stunden,
ja,
vorher schon mit ihnen arbeiten, um die Stimme kennenzulernen,
mhm,
und schon mal zu gucken, wo ist sehr viel Spannung, wo ist vielleicht zu wenig.
Ja.
Und kann es mit verschiedenen Bewegungen zum Beispiel, das kennst du aus dem Linkshänder-Training, ja,
ja,
auch, eine Deaktivierung übermäßiger Spannung geben,
mhm,
aber eine Aktivierung, mhm, notwendiger Spannung,
yes,
für die Phonation.
Ja.
Und oft ist es schon so, selbst wenn die Stimmen eigentlich ja in keinem wirklich guten Zustand,
ja,
sind, dass schon da gewisse Besserungen eintreten,
mhm,
sodass auch Hoffnung geschöpft wird. Hoffnung ist immer eine gute Sache.
So wichtig, ja.
Das Zweite ist, wenn die es möglich machen können, vor der OP zu kommen, dann probiere ich mit ihnen die postoperativen Übungen aus.
Sehr gut, dass sie schon vorbereitet wissen, sind,
genau,
und sich
sicher
fühlen.
Ich bespreche den,
ja,
ungefähren Pfad, den wir gehen werden.
Ja.
Und die ersten postoperativen Übungen, die machen wir zusammen vor der OP.
Super.
Und damit wissen die total, was auf sie zukommt.
Ja.
Und damit kann ich ihnen noch sagen, hey, pass mal auf, wenn wir jetzt erstmal semi-occluded arbeiten mit geschlossenem Mund,
mhm,
mit Nasalklingern zum Beispiel,
mhm,
da kann es sein nach der OP, je nachdem wo und wie viel gemacht,
ja,
wird, dass die Stimme nicht gut anspricht.
Ja.
Es kann aber auch sein, dass sie gut anspricht. Wenn sie nicht gut anspricht, don't panic.
Mhm.
Wir finden einen Weg, dann gehen wir über einen Frikativ da rein und,
mhm,
gehen dann in den Nasalklingern. Ich
mhm,
bin sehr zuversichtlich.
Mhm.
So, ne? So, und dann sind die schon so ein bisschen, ja, aufgeklärt darüber, was möglich ist.
Ja.
Ja. Vielleicht auch interessant erfahren, womit ich immer sehr häufig zu kämpfen habe, das ist der Termindruck.
Ja, klar, weil sie müssen das wo zwischenschieben wahrscheinlich, dass sie wieder singen können.
Ja, genau.
Auftritte
also es ist eine häufige Frage, wann kann ich meine Partie
ja,
wieder,
ja,
singen?
Ja.
Und da muss ich immer ein bisschen Tempo rausnehmen.
Ja.
Ich hatte jetzt zum Beispiel eine Sängerin, die hat tatsächlich in der 6. Woche wieder ein Riesending gesungen.
Ui.
War ich nicht ganz überzeugt von,
ja,
aber das ließ sich nicht vermeiden. Und da hilft nur eins, ihr helfen.
Ja. Ja.
So gut wie möglich durchzukommen.
Ja.
Und das hat gut geklappt.
Hat gut geklappt.
Glücklicherweise.
Ja, toll.
Ja. Aber auch, weil sie eben so offen war, Sachen anzunehmen.
Mhm. Mhm. Du hattest vorher über Stimmfächer gesprochen.
Ja.
Kannst du dazu was erklären? Es hören sehr viele Profis hierzu,
ja,
beim Podcast, aber auch Leute, die vielleicht nicht sich mit Stimmfächern so gut auskennen. Was kannst du Allgemeines dazu sagen und, mhm, dann vielleicht auch eine echte Story an einem Stimmfachwechsel oder so.
Ich ahne. Also erstmal zu den Stimmfächern selbst. Mhm. Wir haben ja nicht alle das gleiche, ich nenne es jetzt mal Stimmmaterial im Hals, sondern unsere Stimmen unterscheiden sich ja maßgeblich davon, also je nachdem, sind sie dick, sind sie dünn, sind sie lang, sind sie kurz, wie sind die Räume, die klangverstärkenden Räume darüber, der Vokaltrakt, der ist ja ganz individuell.
Ja.
Und danach entscheidet sich ja auch, und nicht nur das, wie sind sie beschaffen, sondern wie lerne ich sie zu nutzen.
Ja,
das
richtig,
ist ja auch was
richtig,
ganz
total,
Maßgebliches.
Ja.
Und davon hängt dein Stimmfach ab. Mhm. Nun ist ziemlich festgelegt, in Anführungsstrichen, es gibt auch Zwischenfächer, ob ich eher hoch veranlagt bin oder eher tief veranlagt bin. Und wenn du mich jetzt anguckst, würdest du nicht denken, ich wäre Sopran wahrscheinlich. Also das ist
weil du so groß bist, denkt man das?
Ja, nicht nur das, sondern weil die Sprechstimme auch eher ein bisschen weiter unten liegt. Und meine Stimmlippen sind relativ lang. Das ist auch... Muss nicht, aber kann ein Zeichen dafür sein. Also bei mir war immer ganz klar, ich bin kein Sopran. Also da quäle ich mich.
Ja.
Das heißt nicht, dass ich nicht eine gute Höhe hätte.
Ja.
So, und es ist aber schon sehr kompliziert zu entscheiden, bist du ein Mezzosopran oder ein Sopran oder bist du ein Mezzosopran oder
und ein
Alt. So, die Stimmfächer, die wir haben, erstmal grob unterteilt, sind Sopran, Mezzo, Alt, Bariton, Bass. Und dann gibt es noch den Bass-Bariton dazwischen.
Und den Tenor.
Den habe ich jetzt glatt vergessen.
Tolle so Tenöre.
genau, natürlich. Danke, Eva. Der Tenor.
Der
viel geliebte Tenor.
Ja.
Genau. Und dann unterscheiden sich die einzelnen, ich nenne sie mal Etagen, auch noch danach, wie sind sie veranlagt? Sind sie eher lyrisch? Sind sie eher schnell und beweglich?
Ja.
Sind sie eher dramatisch?
Ja.
Ja, ein dramatischer Sopran zum Beispiel ist dem Mezzosopran, dem hohen Mezzosopran,
sehr nah.
Ja,
stimmt.
Genau, sehr
stimmt.
Nah. Genau, ne? Und allein im Sopranfach, du hast den dramatischen Sopran, du hast den lyrischen Sopran, du hast den Koloratursopran.
Ja.
Also da gibt es so viele Facetten bei den anderen Stimmfächern ganz
genauso.
Genau
so,
ne? Und, und da muss man erst mal gut rauskriegen, wo ist die Stimme wirklich zu Hause? Wo ist sie am klangschönsten? Und wo ist sie vor allen Dingen am besten belastbar?
Ja.
Ich sage immer gemütlich zu Hause.
Ja.
Neulich hat eine Patientin von mir gesagt, my soul voice hat sie.
My soul voice, wunderschön.
Das fand ich sehr schön.
Ganz schön.
Das, wo du dir im Klang
am nächsten bist, deinem inneren Empfinden.
Und keine Mühe empfindest.
So erkläre ich ja immer die Indifferenzlage fürs Sprechen. Das ist die Höhe, wo du am wenigsten Aufwand hast. Und so fürs Singen genauso.
Und würdest du, das ist manchmal aber schwer herauszufinden, weil ja oft diese Lage aufgrund mangelnder Technik noch nicht herausgefunden.
Noch nicht gefunden wurde.
Genau.
Vielleicht, ja,
und
richtig.
Und dann hast du zum Beispiel eine Sängerin da, die hast du mit wenigen Gesangsstunden ziemlich geöffnet im Passaggio, das sind die Übergänge. Die Frauen haben zwei Übergänge.
Zwischen Brust- und Kopfstimme? Oder?
Also wir Frauen haben zwei Übergänge, also wenn wir das jetzt nach Lagen bezeichnen, ist da unten die Bruststimme und dann kommt sukzessive die Mittel- oder Kopfstimme. Und dann gibt es nochmal die obere Lage. Ab F zwei aufwärts ungefähr.
Wie nennt sich die obere Lage einfach? Oder
das ist im Grunde die Kopfstimme. Das ist wirklich.
Okay.
Und da schwingen immer mehr die Ränder.
Was
wollte ich jetzt sagen? Achso,
also,
genau. Und also bei den Sopranen ist ganz klar, dieser Bereich, wenn der geklärt ist und die Stimme nach oben offen ist, dann liegt es immer sehr nah, dass das ein Sopran ist. Aber ein Mezzo hat fast die gleiche Höhe.
Ja.
Und wenn der da gut und mühelos klingt, heißt es aber noch lange nicht, dass er da immer singen sollte.
Aha.
Ja. Und das herauszufinden ist manchmal tricky.
Das glaube ich. Ich habe eine Zwischenfrage.
Ja.
Wie viel hat das, wenn du sagst lyrisch, Koloratur, dramatisch, wie viel hat das mit der Persönlichkeit des Menschen zu tun?
es gibt mehr so diese quirligen Spieltypen. Mhm. Das sind sehr oft leichte Soprane.
Mhm. Mhm.
Oder so Buffo-Tenöre,
die komischeren Tenöre. Ja, ja.
Und dann gibt es mehr die lyrischeren Typen auch, die mehr Legato singen mögen, nicht so viel Sprache haben.
Ja.
Lernen müssen wir alles.
Ja, ja, ja. Nicht? Ja, ja. Ja, das ist schön.
Aber ja, doch, das spielt schon auch eine Rolle.
Mhm. Mhm.
Aber ich kann nicht sein, wie soll ich es formulieren? Ich kann nicht unbedingt sein, was die Natur mir nicht vorgegeben hat.
Mhm.
Wenn meine Stimme das nicht hergibt, darf ich es nicht tun.
Ja.
Ich habe einen Entwicklungsspielraum und kann mich dem annähern.
Ja.
Aber wenn ich etwas anstrebe, was mein Hals nicht hergibt, ist das
kritisch. Wird es auf Dauer schwierig sein.
Ich glaube ja.
Ja, ja. Und wie war das? Du hast es letztes Jahr oder dieses Jahr beim Stimmsymposium erzählt von einer Patientin, die einen Fachwechsel en passant mitgemacht hat bei euch quasi. Wie war das?
Ja, ich habe mehrere tatsächlich.
Wahrscheinlich,
ja. Ich habe jetzt tatsächlich auch wieder eine, wo ich sehr im Zweifel bin, ob sie im richtigen Fach ist.
Mhm.
Ja, das war eine italienische Sängerin, die noch studierte.
Mhm.
Eine bildschöne Stimme, sehr dunkel timbriert.
Mhm.
Die war woanders operiert worden und hatte die gleichen Beschwerden wieder.
Ja.
Wurde bei uns nochmal operiert.
Ja.
Und hat die Rehabilitation gemacht. Und im Laufe der Rehabilitation habe ich sehr schnell festgestellt, dass die ein ausgezeichnetes Bruststimmregister entwickelt hat, was sie vorher gar nicht hatte.
Mhm.
Ich habe ihr die Stimme auch nach unten geöffnet und sie hat den Vokaltrakt besser nutzen können und war dann nachher nicht mehr so in dieser Überspannung, die sie brauchte.
Für die Höhe.
Ja, genau.
Mhm.
Und dann klang die super, war aber im Sopranfach.
Aha.
Und hat da ihren Abschluss noch gemacht. Und wir haben damals schon mal so anklingen lassen, dass das eine Möglichkeit wäre, zumindest so eine Art Zwischenfach hoher Mezzo zu singen.
Mhm.
Und dann habe ich ihr geraten für die Abschlussprüfung, damit sie nicht in diesen Disput kommt, tiefere Sopranliteratur zu wählen.
Aha.
Und das ist dann... Also das war, nachdem sie erneut Stimmprobleme hatte, genau. Sie hatte dann richtig große Sopranpartien zu bewältigen in ihrem Examen und hat schlimmste Stimmprobleme entwickelt und hatte einen ähnlichen Befund.
Und nach der OP bei euch?
Ja.
Sogar nochmal sozusagen.
Mhm. Und dann habe ich mit der Faust auf den Tisch gehauen.
Ja.
Also nicht so massiv,
aber
ich hab versucht, sie dazu zu bewegen, mal auszuprobieren, eine Etage tiefer zu singen.
Ja.
Und ich sagte es und ich sah, wie alle Anspannung von ihr abfiel. Und daraufhin haben wir für ihr Kammermusikexamen die tiefere Literatur gewählt.
Ja.
Allerdings so, dass sie es noch als Sopran abgeschlossen hat.
Ja.
Und dann haben wir einen Fachwechsel gemacht. Aber es war gar nicht so massiv. Der Mezzo hat auch sehr hohe Töne. Der muss auch ein Haar singen können.
Ja.
Das ist wirklich hoch.
Ja.
Aber das hat sie ja auch.
Ja, ja.
Aber
ja,
ihre Wohlfühllage hat sich ein Stück nach unten entwickelt.
Ja.
Und jetzt macht die richtig Karriere. Es ist
toll.
So schön. Ein tolles Mädel und die singt so schön und singt, sie hat jetzt Cherubino mehrfach gesungen.
Wie schön.
Und so. Und
ja.
sie schrieb mir dann, sie schickt mir dann immer Fotos so ganz süß und dann schrieb sie, ich muss gar nicht nachdenken, ich spiele und singe.
Ja. Und vorher musste sie immer überlegen, wie sie hinkommt, wie sie es schafft.
Sie musste das sehr klug managen.
Ja.
Ja, und seitdem ist sie eben auch viel belastbarer.
Mhm. Mhm. Weil sie im Richtigen jetzt ist. Und wenn du sagst, es ist ein Hauch tiefer, wovon sprechen wir? Sprechen wir von einer Terz tiefer, von einer Quart? Oder
es kann schon ein Ton sehr
ein
viel
Ton
ausmachen.
Ein Ton kann schon viel ausmachen.
Aber also sagen wir mal, wir sprechen hier von der sogenannten Tessitura.
Mhm.
Das ist die Lage, in der du überwiegend deine Töne hast.
Ah. Ja?
Und das ist beim Mezzo, jetzt lass mich mal überlegen, ungefähr, also der Umfang ist ja klar, der geht von dem kleinen G bis zum H ungefähr, aber das, was er am meisten zu singen hat, ist eben in der eingestrichenen Oktave und dann
noch
immer wieder in die zweigestrichene bis zum A so, aber nicht permanent da oben.
Mhm.
Also wenn du dir Carmen zum Beispiel anguckst, das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber die ist mir in den Hals geschrieben, die Partie, weil sie mittellagig ist und dann zwischendurch hohe Töne hat.
Ja, ja.
Aber eben ja. Mozart zum Beispiel,
ja.
da liegt die Tessitur sehr viel höher.
Die ist höher.
Der Cherubino muss immer E, F, D, E, F, G, 2 singen, ja. permanent.
Ja.
Und ich kenne kaum einen Mezzo, der sagt, das ist einfach.
Ja.
Ja.
Ja, das stimmt. Es ist ein bisschen höher.
Ja.
Das stimmt, das stimmt.
Also es ist, ja. Ich verstehe jeden Gesangslehrer, der sich nicht sicher ist.
Mhm.
Und im Zweifel, wenn ich merke, dass die Schülerin oder Studentin zwar eine gute Höhe hat, aber es anstrengend findet, dann würde ich im Zweifel ein bisschen tiefer gehen und gucken, wie sich die Stimme weiterentwickelt.
Ja, dass man erstmal in einer sicheren Lage ja. ist und ja. dann...
Zu tief ist auch nicht gut.
Das ist auch nicht zu tief. Dann ja. drückt man runter.
Genau.
Ja.
Genau.
Und ich kenne viele Leute, aber vielleicht sind das dann auch einfach Soprane. Auch in der Musical-Welt kenne ich viele, die sich sehr schwer tun, in die Tiefe zu kommen.
Ja.
Ja.
Das ist sehr
Oder?
Typisch. Das ist sehr typisch, weil sie mit der Spannung, die sie oben haben, nach unten gehen.
Ja, sie müssen
Und
das verlassen
da brauchst du eine
eigentlich.
Da musst ja. du eine Anpassung haben
ja.
und brauchst mehr Sitz.
Ja.
Und
habe ich oft erlebt.
Hast du oft erlebt.
Ja, habe ich oft erlebt. Und was ich auch oft erlebt habe, das will ich dir unbedingt erzählen. Einfach von Fachfrau zu Fachfrau. Mhm. Ich habe ja Leute, kommen ja zu mir zum Sprechtraining. Also
ja.
dann habe ich Leute, die wollen Synchronsprecher werden. Ich habe auch manchmal wirklich Leute, so komplett Quereinsteiger, die gar nichts mit dem Beruf vorher zu tun hatten. Und ich hatte mal einen jungen Mann, der kam zu mir zum Sprechtraining, um Sprecher zu werden. Und dann mache ich ja Linklater. Und bei
ja.
Linklater mache ich ja auch durch Tonhöhen und
mhm.
so. Und er hat so schöne Töne produziert,
Schön.
Dass ich ihm gesagt habe, hör mal zu, du musst eigentlich singen. Du sollst nicht sprechen, du musst singen.
Ah.
Dann hat er angefangen zu singen.
Wie schön.
Dann hat er noch ein paar Mal bei mir so Popsongs mitgebracht. Und dann habe ich gesagt, du brauchst einen Gesangslehrer. Hat er sich einen Gesangslehrer gesucht und dann hat er gesungen. Und das passiert mir oft. Durch die Linklater-Übung, weil da halt so viele Töne dabei sind. Dass manchmal kommt eine ganz andere Stimme nochmal raus.
Ja,
als eine Sprechstimme.
Und weil es ja auch um Öffnungsprozesse
ja.
geht.
Ja.
Und die brauchst du fürs Singen gleichermaßen.
Die brauchst du gleichermaßen.
Ja.
Und manchmal sind Momente, dass ich sage, du musst singen. Und dann sind die Leute überrascht, weil sie das nie vorhatten. Und dann spüren sie das aber.
Aber wie schön.
Ja, habe ich ein paar Mal schon erlebt mit so schönen Stimmen.
Oh.
Ja. 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 Ich habe auch Leute, ich habe eine Geschäftsfrau, die kommt zu mir zum Singen. Mit der mache ich einen Linklater-Warm-up und dann hat sie Noten mit und dann singen wir.
Toll.
Ja, und dann sagt sie, das bringt ihr für ihre ganzen Verkaufsgespräche am Telefon für alles was. Klar, natürlich, Stimmarbeit.
Ja, beim Singen werden immer noch andere Tonhöhen eingebunden.
Ja,
nicht?
Ja. Ich empfinde das Singen, du machst dich noch verletzlicher, wenn du singst, oder?
Ja, interessante Frage. Da haben wir oft drüber gesprochen, auch mit
ja.
meinem Pianisten.
Ja.
Grüße an Tommy.
Ja.
Genau, ja, das
ja.
stimmt. Und er sagte dann, er ist immer froh, wenn er nicht sprechen muss, obwohl er sehr schön spricht.
Ja.
Das Instrument als Vermittler.
Ja, klar, natürlich.
Ist noch was anderes,
ist noch
als
was
wenn
anderes.
Du unmittelbar dort stehst.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann kommt es auch darauf an, stehst du dort als eine Rolle?
Mhm.
Dann ist das wieder was ganz anderes,
mhm.
als wenn du da als
du
Schale
stehst ja.
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 Und dann einfach singst.
Ja. Ja.
Du machst dich ja immer auf.
Ja.
Klang gut. Du machst dich auf. Nein, du öffnest dich.
Ach so, ja.
Das ist schöner.
Ja. Ja, natürlich. Natürlich. Und findest du eigentlich es auch ähnlich zu unterrichten, wie auf der Bühne zu stehen? Nimmst du ein ähnliches Gefühl wahr?
Also ich glaube, ich hoffe, dass ich eine sehr natürliche Art habe zu unterrichten.
Mhm.
Ich tendiere zum Beispiel nicht dazu, jetzt auf die Opernsängerin
ja.
zu machen. Das mache ich überhaupt
nee,
nicht.
Ja.
Und ich bin auch ziemlich ruhig,
mhm.
aber fröhlich.
Ja.
Und sehr motivierend.
Ja.
Das glaube ich, hoffe ich doch.
Ja, bestimmt.
Also das glaube ich schon. Aber ich nehme keine Rolle ein.
Nee.
Ich bin die Pädagogin in dem Augenblick.
Ja.
Und ich versuche nie etwas zu verkörpern.
Ja.
Ich tue es aus mir heraus und versuche eine Verbindung aufzubauen, genau zu hören
mhm.
und das zurückzugeben, was ich höre. Und Angebote zu machen,
ja.
noch etwas anderes zu probieren.
Ja.
So. So.
Ja.
Ich weiß aber, was du meinst. Ich habe so viele Meisterkurse mitgemacht als Studentin und später als junge Sängerin auch. Und oft war es einfach so, dass diese Meisterkurse mehr Shows waren.
Weißt du, okay.
Weil ja immer Publikum drin sitzt.
Ja.
Und ja. dann habe ich immer sowas gehört wie, habt ihr es alle gehört? War es nicht viel besser?
Okay.
Und dann,
ja, natürlich.
Einige waren wunderbar natürlich.
Ja, ne?
Aber ich fand das immer ich fand es immer gut, möglichst einfach alles zu machen und authentisch zu bleiben.
Ja.
Ja.
Ja, verstehe ich. Ich habe das gesagt, weil ich habe das bei mir so beobachtet, als ich dann nicht mehr gespielt habe und die Bühne mir so fehlte. Und ich aber viel Gruppen unterrichtet habe, habe ich irgendwann für mich kapiert, okay, das ist eigentlich für mich dasselbe Gefühl, wenn ich vor einer Gruppe stehe und Übungen anleite oder wenn ich auf einer Bühne stehe. Ist die innere Energie oder die Freude, mit der ich das mache, fühlt sich gleich an.
Das tut es auf jeden Fall. Das würde ich auch sagen.
Ja, ne?
Wobei ich ja keine Gruppen unterrichte.
Stimmt.
Ich habe ja immer Einzel.
Stimmt, du hast immer Einzel, ja.
Ausschließlich.
Stimmt.
Ne? Und es ist auch ein Unterschied, ob ich eine Meisterklasse mache.
Mhm.
Da ist das schon ein bisschen mehr Bühnenspannung, würde ich sagen.
Mhm.
Und es ist immer dann, wenn ich selbst Teile vorsinge, natürlich so, dass ich sie als Sängerin singe.
Klar.
Und da bin ich auch sofort im Performer-Modus.
Ja. Ja.
Auch wenn du Angebote für eine Interpretation machst, im Coaching jetzt, ne? Das betrifft ja nicht die Rehabilitation, aber im Coaching schon. Dann ist das immer mit dabei.
Ist mit dabei, ne?
Ja, ja, ja.
Ja. Ich fand auch interessant, wie du beschrieben hast gerade, dass du hörst, was der andere macht, die andere macht und dann ein Angebot gibst. Ne?
Mhm.
Ich empfinde das bei mir immer so oder ich beschreibe das immer so, dass ich fühle bei mir im Körper, was bei dem anderen passiert.
Ja.
Und dann suche ich bei mir nach dem Weg in die Freiheit sozusagen und dann gebe ich das als Vorschlag dem anderen. Das geht dir auch so, ne?
Auf jeden Fall.
Ja.
Das ist dieses kinästhetische Empfinden.
Ja.
Ist besonders dramatisch, wenn Kollegen mit dir etwas aufführen, wo du das Gefühl hast, es ist so eng.
Ja.
Da musst du immer gucken, dass du ein bisschen dagegen arbeitest.
Ja.
Oder andersherum,
wenn
neben dir jemand singt, der so wunderschön singt,
da
geht dir nicht nur das Herz auf, sondern auch
alles,
die Kehle.
Alles.
Genau. Und das hat auch einen Einfluss.
Total. Ich habe das oft, wenn ich im Theater bin und Leute schön singen oder so, dann sitze so da und ich mache mit, ich atme mit. So. Genau. Und umgekehrt, wenn jemand, ich finde, für mich ist ganz schlimm, wenn Leute nicht atmen. Und wenn ich spüre, es ist alles fest im Bauch.
Ja.
Da muss ich manchmal selber so richtig doll durchatmen, um überhaupt zu Kräften zu kommen wieder.
Ja.
Ja. Liebe Jale, wir sprechen weiter. Wir waren ja gerade beim Thema Fachwechsel und die Dame, die du begleitet hast, vom Sopran zum Mezzo war das.
Mhm.
Ist das nur einfach? Wie ändern sich Karrieren, wenn ich plötzlich in einem anderen Fach singe?
Also ich glaube, dass die Sängerinnen ganz schön viel nachzuholen haben, weil sie ja ein ganzes Fach studiert haben.
Stimmt.
Und das ist verbunden mit Partien, die
mit
sie
Repertoire.
Im Sopranfach studiert haben. In dem Fall, den ich eben geschildert habe, war das super, weil die am Ende ihres Studiums war und noch keine Karriere als Sopran hatte.
Mhm.
Die kam also aus dem Studium. Wir haben einige Monate zusammen gearbeitet und haben überlegt, mit welchen Partien sie sich vorstellen könnte.
Mhm.
Und unter anderem war es der Cherubino.
Ach, schön.
Und zufällig kam der dann auch. Ja, das war ein Glücksfall natürlich auch. Und dann haben wir, während sie das machte, sukzessive andere Partien schon angeschaut.
Mhm.
Haben erstmal die in Anführungsstrichen leichteren, habe ich Stricherin gesagt?
Ja.
Die in Anführungsstrichen leichteren Partien, die Mozart-Partien, die sind nicht leicht, aber die erfordern nicht diese Stimmschwere. Ne?
Mhm.
Und da ist sie jetzt zugange, Rossini und so weiter.
Ah, ja.
In dem Fall war das ein Glück. Wir haben aber natürlich auch oft die Situation, dass Sängerinnen und Sänger, also es betrifft mehr die Sängerinnen, muss ich sagen, in einem festen Ensemble sind und einen Vertrag als Sopran haben.
Oh ja.
Ja, was ist jetzt, wenn du den Wechsel ins Mezzofach machen sollst?
Ja.
Als Solistin eigentlich so...
Bist du vertragsbrüchig?
Ja, im
eigentlich.
Grunde bist du dann nicht mehr einsetzbar.
Ja.
Und wenn nicht die Leitung wirklich... ein großes Interesse daran hat, dich zu behalten, wird es vielleicht schwierig. Kann ich jetzt nicht beurteilen, aber das ist so meine Erfahrung.
Ja.
Das andere ist, wir haben auch manchmal Opernchorsängerinnen oder Rundfunkchorsängerinnen.
Ja.
Und auch die werden ja älter. Das heißt aber ja nicht, dass die Stimmen schlechter werden, sondern vielleicht nur, dass das dauerhafte, gespannt hohe Singen schwierig wird. Mhm. Und da ist es oft sehr, sehr schwierig, einen Stimmfachwechsel durchzukriegen.
Muss man richtig beantragen dann wahrscheinlich.
Ja, und du hast dann offiziell ja nicht mehr, du erfüllst deinen Vertrag offiziell nicht mehr. Und damit ist die Frage, ob du gehen solltest. Aber auch da habe ich Fälle, wo wir es durchgekriegt haben. Wir allein, sie es durchbekommen haben, aber ich habe das begleitet.
Ja.
Das sind schmerzhafte Prozesse.
Ja.
Aber generell, Stimmfachwechsel sind nicht so einfach.
Und habt ihr Leute, Rocksänger, Popsänger, denen ihr sagen müsst, du kannst eigentlich nicht weiter singen? Kommt sowas Drastisches auch vor?
Nein, das habe ich so noch nicht erlebt, aber ich kann mir vorstellen, dass es so ist. Wir haben Rocksänger, die kommen zu uns und die Stimmlippen sehen schon dramatisch aus.
Ja.
Na? Aber da kommen andere Sachen hinzu. Zum Beispiel das Mikrofonsingen. Das erleichtert ja einiges.
Ja.
Du kannst andere Tonarten wählen. Das erleichtert auch schon einiges.
Stimmt.
Da bist du im Operngesang festgelegt.
Stimmt. Kannst nicht den Mozart transponieren.
Nee. Also mir fällt da wieder eine italienische Sängerin ein, die hatte also eine angeborene Dysmorphie, also eine spezielle Veranlagung der Stimme, die nicht so gut war. Und die Stimmlippen waren so vernarbt, das klang ganz fürchterlich. So, sowohl die Sprechstimme als auch die Singstimme. Und die ist wieder geworden.
Wirklich?
Aber das war eine gute Sängerin, die ist da so durchgegangen und hat später auch noch mit einer Kollegin in Italien weitergearbeitet und die singt wieder. Und
ach, toll.
Also es ist schon ganz erstaunlich.
Was möglich ist,
Da sind wir wieder beim Thema Resilienz.
Ja.
Ein großes Thema auch in der Rehabilitation. Meine Erfahrung ist, wenn die Sängerinnen sich das zutrauen und darauf vertrauen können, jetzt einfach da durchzugehen, was Neues mitzubekommen, Altes loszulassen und vielleicht dazu zu gewinnen. Und sie fein damit sind und eine gewisse Widerstandsfähigkeit mental haben, dann gehen sie da ganz gut durch.
Ja.
Selbst wenn die Voraussetzungen vielleicht gar nicht so gut sind.
Ja.
Und dann haben wir wieder Fälle, die alles für sich hinterfragen und große, große Angst haben.
Ja.
Da braucht es länger.
Ja.
Aber auch dort kann man gut zum Ziel kommen.
Okay, ich lese mal ein Zitat vor. A record producer in L.A. said, "Most musicians don't fail because they are bad. They fail because their nervous system can't survive the industry."
Das ist genau das, was ich meine. Und das ist ja auch gerade in der Popularmusik wirklich schwierig.
Ja. Ja.
Sehr, 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 sehr schwierig.
Ja.
Und dann stell dir vor, wie jung die Menschen sind, die da gerade in diese Industrie geworfen werden.
Ja.
Und wie oft sie gar keinen Gesangsunterricht hatten.
Ja.
Das sind Naturtalente.
Ja.
Und dann kommt plötzlich die Stimmbeschwerde.
Ja.
Wir sehen das ganz oft übrigens, dass mit 27 die Stimmen die ersten Probleme kriegen.
Wie interessant.
Ja, interessant, ne?
Weil dann eine gewisse...
Also Professor Hess sagt immer, ab 18 gibt's Backup.
Ist ja so. Ist ja leider so körperlich.
Das finde ich so niedlich.
Ja,
ja, also
ja.
Genau.
Ja.
Und da entscheidet sukzessive, ob du Technik hast.
Wie
und dann
interessant.
Gibt es diese Naturtalente, die einfach alles richtig machen. Das ist so wunderbar.
Ja.
Ohne, dass sie vielleicht wissen, wie sie es machen.
Ich weiß.
Und die dürfen vielleicht auch gar keinen Unterricht haben.
Ja, weil dann kommen sie in den Kopf und dann wird's...
Vielleicht.
Ja,
vielleicht
ich weiß
dann unnatürlich. Es gibt so wenige Naturstimmen, die das alles so wunderbar machen.
Ja.
Aber trotzdem müssen sie ja damit umgehen, mit großer Stimmbelastung klarzukommen.
Ja.
Nicht?
Ja.
Ja.
Was gibst du denn Profis mit auf den Weg, wie sie sich gut um ihre Stimmen kümmern können?
Also da kann ich wieder am Beispiel gut erklären. Ich hatte einen Sänger aus Rumänien, der da sehr bekannt ist. Und mit dem bin ich die Tourenpläne zum Beispiel durchgegangen. Und ich habe dann also gefragt, also der war sowohl Schauspieler als auch Sänger. Mhm. Und das vertrug sich nicht immer, weil das Schauspiel im Theater war.
Ja.
Ohne Mikrofone.
Ja.
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 Und mit dem bin ich die Tourenpläne durchgegangen und wir haben dann festgestellt, eine Theaterperformance und dann danach mehrere Konzerte ist zu viel.
Ja.
Und da musste ich ihm wirklich, ich musste Überzeugungsarbeit leisten, dass ein Reisetag kein freier Tag ist.
Ja.
Er sagte, nee, da habe ich
ja nichts zu tun.
Ja,
genau, ja.
Gesagt, ich weiß. Doch.
Natürlich, dein Körper ist ja,
genau.
Ja, reist.
Der reist.
Ja. Ja.
Und das hat er ganz gut hingekriegt. Ansonsten entwickeln wir Einsingen, mhm. Vor allen Dingen Cooldowns, ist vielleicht ganz interessant.
Das ist sehr interessant.
Ja. Also wir haben da lange mit Jacob Lieberman, den kennst du ja jetzt auch,
ja.
Der bekannte Osteopath und,
ja.
Und Psychotherapeut.
Der bei euch auch arbeitet,
ja, sensationell. Ja, der die Kehlkopfbehandlung.
Ja.
Entwickelt hat, laryngeale, ja, Osteopathie können wir sagen, Manipulation. Und der ist ja der Ansicht, man müsste sich gar nicht aufwärmen. Und da habe ich lange mit ihm diskutiert. Und er sagte dann,
ja,
aber dein Kehlkopf ist den ganzen Tag in Aktion.
Ja.
Du schluckst, ja?
Stimmt.
Du sprichst,
ja.
Wofür willst du den wahrnehmen? Selbst nachts schluckt er.
Ja.
Ja,
also. Ja.
Und dann habe ich so überlegt und habe gesagt, ja, aber speziell für den klassischen Gesang oder auch für Musical-Gesang,
ja.
Immer wenn es auch sehr hoch geht,
ja.
Brauchen wir ja so Feinfunktionen,
ja,
die wir im
wo
Sprechen,
wir was hinschicken. Ja,
ja und auch andere Körperanbindungsmechanismen und so weiter. Und ich habe ihm dann gesagt, für mich ist das gar nicht, dass ich die Stimmlippen aufwärmen muss, sondern das ist eine Art Check-up.
Mhm.
Ein Check-in eigentlich.
Ja.
Ich checke ein.
Ja. Ne,
und guck, ist die Feinfunktion der Stimme da?
Ja.
Geh ganz sanft daran, in Höhe und Tiefe. Dann bin ich am Verbinden der Vokale. Ist ein guter Vokalausgleich da?
Mhm.
Ist sukzessive der Körper dabei?
Ja.
Ich fange meistens mit ein paar Körperübungen an, sodass
ja.
Man streckt. Das kennst du aus dem Linklater.
Ja, 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 ja.
Genau. Und dann auch einmal check, ist die Höhe stabil, ist die Tiefe satt, ist die Mittellage im Sitz,
ja.
Und go.
Ja.
Rock the stage.
Yes.
Und es muss nicht lang sein, es sollte gar nicht lang sein.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber das gibt doch auch eine mentale Stabilität.
Es gibt einfach den Fokus auch auf das, was jetzt dran ist.
Ganz genau.
Ja.
So, und wenn du, fast alle Sänger tendieren dazu, auf der Bühne ein bisschen zu viel zu machen.
Ja.
Das liegt, ich sag mal, in unserer Natur.
Ja.
Wir wollen etwas darstellen.
Ja, klar.
Wir wollen rübergeben. Etwas transportieren.
Das Publikum
wir wollen
erreichen.
Etwas vermitteln.
Ja.
Und da ist schon das erste Problem, das Publikum sitzt vor dir.
Ja.
Und damit ignorierst du ganz schnell alles, was hinter dir ist. An Raummöglichkeiten.
Stimmt.
Ne?
Stimmt, ja.
So, und da ist immer so ein ganz eine große Arbeit. Und ich vermittle denen, dass sie unbedingt ein paar Minuten einen Cooldown machen sollen.
Mhm.
Was sind die drei R's? Kennst du die?
Nee, sag mal.
Jetzt kriege ich sie zusammen. Relax,
ja.
Reflect, Recover.
Oh.
Die sind gut, oder?
Ja, atme mich gleich durch. Ja,
ja, genau.
Ja.
Also dieses erstmal wieder zurück in eine normale Wohlspannung.
Mhm.
Das kannst du zum Beispiel wieder mit Softübungen machen,
mhm.
mit ganz leisen Summenübungen wieder runter. Du kannst aber auch ein paar Dehnübungen wieder machen für Bereiche, die du vielleicht zu viel angespannt hast, weil du nach vorne orientiert warst mit einem Mikrofon zum Beispiel. Ja.
Mhm.
Und dieses Recover, das finde ich auch ganz toll. Das Reflect meine ich, genau.
Ja.
Dieses einmal auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das hat doch ganz gut geklappt. Was war denn eigentlich so richtig gut? Und wo muss ich morgen vielleicht nochmal schauen? Aber nicht in dem Sinne, das war schlecht, sondern in dem Sinne von, hey, wenn ich hier nochmal das so und so mache, ist es noch besser oder noch freier.
Mhm.
Immer mit dieser positiven Art ranzugehen.
Mhm.
Mhm,
finde ich sehr gut, finde ich sehr
und wir kennen das ja alle, wir gehen danach eher ein Bier trinken, gell?
Ja.
Statt dieses Cooldown zu machen.
Ja.
Muss nicht lang sein, aber es wirkt,
das ist
wirkt
super.
Wirklich Wunder.
Ich habe mal gehört, dass wenn du klassisch singst, Opernsängerin bist, dass du genauso lange, wie du auf der Bühne gesungen hast, so lange sollst du danach schweigen. Ist das was Sinnvolles? Ich kenne auch Leute, die, wenn sie abends singen müssen, große Musical-Sachen, dass sie bis mittags um 12 nicht sprechen.
Das machen wirklich sehr viele.
Machen viele.
Es ist ja auch sehr viel, was du auf der Bühne leisten musst.
Ja.
Es hat schon einen Sinn, immer wieder in Stimmruhe zu gehen.
Ja.
Nicht? Aber es hängt doch auch sehr davon ab, wie sprichst du und was ist dein Sprechtempo, deine Sprechlautstärke.
Ja.
Sprichst du dich ab?
Ja.
Ja, ja, oder sprichst du dich ein?
Ja, richtig, richtig.
Sprichst du räumlich, sodass es schon einen fast fließenden Übergang ins Singen geben könnte?
Mhm, schön.
Oder tendierst du zum flachen Sprechen?
Ja.
Dann ist das vielleicht ein bisschen weiter entfernt.
Ja.
Ja, also wenn du überlegst, dass eine klassische Partie nicht länger als 40 Minuten am Stück ist, du aber beim Üben ja viel mehr übst, dann ist das eigentlich nicht so.
Stimmt.
Aber natürlich, nach einer großen Stimmanstrengung brauchst du eine Stimmentspannung.
Brauchst du,
Recovery.
Ja.
Ja, Recovering.
Und gibt es Sachen, die du den Menschen ans Herz legst, wie nicht rauchen, nicht Alkohol trinken, kein Kaffee, keine Ahnung. Was gibt es Sachen, wo du sagst, okay, das ist wirklich sinnvoll?
Also Rauchen ist einfach schädlich in jeglicher Hinsicht und vor allen Dingen für die Stimme.
Ja.
Das ist, ganz ehrlich, da hört mein Verständnis auch auf.
Ja.
Das, aber es sind alles erwachsene Menschen.
Ja.
Die meisten Opernsänger rauchen nicht.
Ja.
Schon gar nicht hohe Stimmen.
Ja.
Aber natürlich gibt es auch viele Raucher unter Sängern.
Ach,
übrigens auch durchaus Opernsänger, eher die Tiefen, wenn ich das richtig
sehe,
wenn ich mal so überlege.
Ja.
Aber da habe ich kein Verständnis für. Ich finde, man darf auch mal ein Glas Wein trinken, weißt du, leben.
Mhm.
Nicht zu kompliziert sein.
Mhm.
Aber am Tag vor einem großen Auftritt wäre ich auch vorsichtig, auch mit der Stimmanstrengung. Ich gehe da nicht auf Partys. Ich muss da auch.
So ist das.
Das ist einfach der Beruf.
So ist das. Ja, Jale.
Das ist so.
Das ist so.
Aber danach dann wieder.
Ja.
Und ich finde, man darf auch mal alle 5 Grade sein lassen.
Ja.
Du musst ja noch leben. Und ich habe manchmal das Gefühl, wer so eine ganz gute Work-Life-Balance hat, wer also auch entspannen kann außerhalb des Berufs und Freude hat an anderen Dingen, dass das da besser funktioniert.
Ja.
Dieser Überfokus, nenne ich ihn jetzt mal, dieses Überfokussieren immer auf, ist meine Stimme gut, das kann irgendwann zur fixen Idee werden.
Ja, auch. Ja, stimmt.
Es ist ganz interessant auch so dieses, sagen wir mal, du bist ein bisschen verschleimt, das kennen wir ja alle, ne?
Ja, ist ja.
So, du kannst,
oft so.
Du kannst dir vorstellen, was da passiert auf der Bühne. Die Kollegen und ich auch, klar, wir wollen das weghaben, ne?
Ja, natürlich. Ja, ja.
So, und dann geht das Gerüste rum. Aber das ist kontraproduktiv, nicht? Dann entsteht vielleicht noch mehr Schleim, aber auf jeden Fall Anstrengung.
Ja.
Aber du kannst auch vertrauen, dass es da ist und dir sagen, ich singe jetzt mal durch den Schleim.
Ja, richtig.
Und entspannst den Bereich und singst drüber.
Ja.
Also das sind Prozesse, das muss man erstmal lernen.
Das ist so.
Ich finde das gar nicht so einfach.
Ich hatte das jetzt gerade im Studio. Ich hatte auch noch so Ausläufer von meiner Erkältung.
Ja.
Und habe gesprochen und habe gesagt, klinge ich nasal? Hört man das? Und ich habe gesagt, nee. Also eben, als du privat gesprochen hast, total. Aber ab dem Moment, wo du am Mikro warst, war es weg.
Ja.
Weil ich dann darüber wegspreche.
Ja.
Genau wie du das sagtest, dem drüber wegsingen. Ja.
Und es führt so schnell dazu, dass du irgendwelche Sachen machst, die mit zu viel Spannung verbunden sind.
Ja.
Auch mit hohen Tönen. Habe ich ein Gefühl von, die Luft fließt und strömt und der Ton fließt ebenfalls? Oder muss ich irgendwas zerren, um diesen hohen Ton zu erreichen?
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, so ist es.
Genau.
So ist es. Ich habe auch manchmal zum Beispiel, meine Stimme fühlt sich unterschiedlich an unterschiedlichen Tagen.
Ja.
Ich wache auf und denke, okay, heute ist es ganz leicht und an anderen Tagen ist es nicht leicht. Und es hat so viel auch mit meiner psychischen Verfassung zu tun, wie gut ich drauf bin. Ich habe auch gemerkt, dass das Thema Schlaf, je älter ich werde, doch wichtiger ist, als ich dachte, dass ich meine 7,5-8 Stunden habe. Das ist ein Riesenunterschied.
Ja. Schlaf ist ein wesentliches Kriterium und ausreichende Hydration.
Auch.
musst gut trinken.
Ja.
Nicht übertrieben, aber ja, so, dass deine Zellen gut versorgt sind.
Ja. Ja. Ja, ja.
Das spielt auch eine Rolle ja für die Konzentration.
Total.
Na? Genau.
Total. Jetzt wollen wir sprechen über Softe.
Softe oder Softs, genau.
Ja, das immer wieder fällt dieser Begriff, diese ja, Methode, diese Übungen. Auch besonders, ihr macht das, wann macht ihr das? Hauptsächlich nach allen Stimmen-OPs, die es bei euch gibt? Oder?
Eigentlich machen wir das ständig für alles.
Ständig für alles.
Dann, nein, also ich musste dazu sagen, ich komme ja aus der Pädagogik.
Ja.
Und ich wusste nicht, dass die so heißen, Softs. Mhm. Ich erkläre das gleich ein bisschen. Mhm. Also erstmal die Übersetzung. Mhm. Semi-Occluded Vocal Tract Exercises. Das sind die teilweise verschlossenen Vokaltraktübungen.
Okay.
Vokaltrakt, sagt ihr das was?
Ja.
Gut, ne? Soll ich das erklären?
Ja, unbedingt. Ja, okay. Unbedingt. Gut.
Vokaltrakt, das sind die Räume oberhalb der Stimmlippen, mhm, in denen Klangverstärkung stattfindet und dein Klang seine individuelle Ausgestaltung erfährt.
Ah, das hatten wir vorhin schon.
Das hatten wir vorhin ja schon, genau.
Ja.
Und das sieht bei dir vielleicht ein bisschen anders aus als
ja,
ich. Dann hängt das davon ab, wie du beschaffen bist,
mhm,
aber auch, wie du die Klangräume nutzt.
Mhm.
Unsere Wände sind verschiebbar. Mhm. Das kennst du beim Gähnen zum mhm, Beispiel. Ne? So. Und durch diesen teilweise Verschluss wird der Strömungswiderstand erhöht. Dadurch
mhm,
entsteht eine Art kontrollierter Rückstau.
Mhm.
Können wir gleich mal ausprobieren, wenn
mhm,
du möchtest.
Mhm.
Von Luftdruck, der wird auch Back Pressure genannt.
Mhm.
Das habe ich dir neulich schon mal erklärt, als
ja,
du bei uns
ja,
warst.
Ja.
Ne? Genau. Und dieser Rückstau entlastet die Stimmlippen und macht ihre Schwingung effizienter.
Ah.
Das ist ja so ein bisschen laienmäßig ausgedrückt,
ja, ja, ja,
aber das andere würde zu weit gehen. Gleichzeitig, je nachdem, was für Übungen das sind, trainieren sie die Atmung.
Mhm.
Sehr gut.
Immer gut.
Immer gut, genau. Und wirken positiv auf die Resonanz. Und nun gibt es ganz unterschiedliche Übungen. Es gibt die Übungen mit Hilfsmitteln und die ohne Hilfsmittel.
Mhm. Was sind Hilfsmittel?
Hilfsmittel zum Beispiel ein Tube, ein Schlauch.
Ah, das ist, was man als Luxvox kennt.
Genau,
ne?
wir nennen es Tube Phonation. Und du kennst das, die Schauspielerinnen und Sänger.
Überall
blubbern sie in Wasser und wissen überhaupt nicht, warum.
Ja, in den Garderoben beim Musical die ganze Zeit.
Hilft
ja,
aber tatsächlich.
Ja.
Ne? Mit diesem Tube verlängern wir künstlich den Vokaltrakt.
Ah.
So, und wir stoßen auf Widerstand im Wasser nämlich.
Ja, ja.
Also wir haben das alles aufgenommen, das hast du gesehen auf dem Stimmsymposium,
ja,
da haben wir doch diesen Soft-Vortrag gehalten, Frank und ich.
Ah, ich glaube, bei dem war ich nicht. Aber ja.
Ach so, okay.
Ja.
Doch, da warst
doch,
du
war
bestimmt
ich sogar
am ersten Tag.
Ja. Ach so, dann war ich bestimmt da, ja stimmt.
Genau, und dann
da
haben wir die Wirkungsweise angeschaut auf Stimmlippenebene. Das mache ich übrigens nochmal in der Art auf dem nächsten Symposium.
Genau. Perfekt.
Und dann gibt es zum Beispiel die Straw-Phonation, wo du einen sehr, sehr dünnen Strohhalm. Es gibt die aber in unterschiedlichen Ausführungen.
Ne?
Also
ja,
genau, da entsteht der Widerstand durch den Strohhalm, oder durch ein Röhrchen. Und dann, und da musste ich dann so lachen damals, gibt es die Soft Exercises ohne Hilfsmittel.
Mhm.
Und das sind ganz typische Sachen, die du auch kennst aus, aus der Pädagogik. Dazu gehören zum Beispiel Lip Trills.
Mhm.
Oder brrr. Kennt jeder.
Ja, klar. Ja?
Die Lip-Trills, die Tongue-Trills.
Oh, auch so. Brrrr.
Kann ich nicht.
Kannst du nicht?
Gut. Genau.
Das kann ich
das
machen.
Hintere, ja?
Das hintere, ja. Das hintere.
Und dann, das ist einer meiner Favorites, die Tongue-Out-Phonation, wo eben die Zunge auf der Lippe liegt.
Ja.
Oh, schwer. Die wird übrigens auch Raspberry genannt. Und ich habe immer überlegt, warum wird die Himbeere genannt?
Ja.
Und das habe ich jetzt tatsächlich mal nachgelesen.
Und?
Das hat damit gar nichts zu tun. Das ist ein umgangssprachlicher Ausdruck, habe ich gelesen, wenn es denn stimmt. Auf Englisch sagt man wohl blowing a raspberry, wenn man mit den Lippen ein brummendes oder rutschendes Geräusch macht.
Wirklich?
Ja, witzig. Ist also eher ein lautmalerischer Begriff.
Raspberry ist von Raspberry. Nee, Respiration?
Nee, gar nicht.
Das
ist die Himbeere eigentlich.
Ja,
und ich habe halt gedacht, die ist ja auch hubbelig.
Ja, ja, stimmt.
Stimmt. Genau, genau. Witzig, ne? Also wie wirkt das Ganze?
Ja.
Habe ich ja schon erzählt.
Ja.
In dieser Übung, die ich da eben vorgestellt habe, das ist einer meiner Favorites,
ja,
hast du auch die Möglichkeit, der Zurück ziehenden Zunge entgegenzuwirken, ne? Weil die Zunge ja draußen ist bei Phonation. Mhm. Und wenn du das einmal machst, da wackelt wirklich alles im, im Kehlkopfbereich.
Mit
und
einmal vor allen Dingen selber massiert.
Des Zungenrückens auch. Also es löst Spannungen der Zunge. Und das ist sehr, sehr hilfreich für Sänger. Die haben ja so oft Zungenspannungen.
Ja.
Genau.
Das ist toll. Ich muss da kurz eine Linklater-Übung ergänzen.
Unbedingt.
Also ergänzen, es gibt eine Übung zur besseren Artikulation. Man kennt ja von früher den Korken oder man kann einen kleinen Finger in den Mund tun. Aber man kann auch mit Zunge draußen sagen, hallo, liebe Sales, dass du da bist. Das ist auch eine ganz fantastische Artikulationsübung.
Ja, durchaus.
Ja.
Und in der Tongue-Out-Phonation geht das nämlich weiter, ganz ähnlich. Du hast also erstmal nur diese Wahrnehmung einer entspannten Zunge auf deiner Unterlippe.
Mhm.
Dann guckst du, wo dein Kühlungsempfinden ist bei Einatmung.
Schön.
Ne, das frage ich immer ab. Mhm. Die Sänger sagen fast alle am hohen Gaumen.
Munddach, hätte ich gesagt.
Mhm.
Ja,
und du
also
könntest,
ein bisschen weiter vorne, würde ich sagen.
Und dann kannst du mal gähnen, wenn die Zunge draußen ist.
Aha, dann geht es weiter nach hinten.
Genau. Und das wird als Tongue-Out-Breath Open Breath. Das wird als Open Breath bezeichnet dort. Genau. Und diese Öffnung nutzen wir dann. Und wenn das erarbeitet ist, dann gehen wir in Nasalkonsonanten. Und plötzlich führt man hier so viel Vibration. Ja? Genau. Und dann wird ein Transfer in Silben gemacht. Mam, mam.
Nam, nam.
Immer verbunden mit dem Open Breath.
Nam, nam.
Genau. Mom, mom, mom.
Mom, mom,
und dann passiert
toll.
Ein Transfer ins ganz
toll.
Normale.
Entsprechend.
Ne? Also das wäre dann mal eine Serie von verschiedenen
Übungen.
Möglichkeiten. Aber als Semi-Occluded gilt also nicht nur Lip-Trill und Tongue-Trill und Tongue-Out-Phonation, aber letztendlich auch alles, was irgendwie teilweise verschließt. Und das sind auch die Frikative.
Mhm.
Ja, wenn ich
Wunderbar. Ja.
Oder was weiß ich.
Ja.
Ne? MNNG gehören dazu. Und letztendlich auch der Lateral. Dann gibt es unterschiedliche Varianten. Ich mag zum Beispiel gerne den Blowfish.
Okay.
Du kannst mal deine Wangen aufblasen. Merkst du, wie groß das wird, ja?
Mhm.
Und ich arbeite auch sehr gern, gerade nach der OP, ganz sanft, mit dem W. Ah. Also das ist so, das sind die Übungen nach Stempel, wo du so ein bisschen machst. Das ist so ein bisschen zwischen W und Trompete. Ich bin sehr geschlossen vorne. Noch geschlossen.
Noch geschlossen.
Ja, können wir mal üben. Das sind alles sehr schöne Laute.
Ja. Und das, wie schnell nach einer OP macht ihr das?
Also tatsächlich sehr früh. Wir fangen ja mit der Rehabilitation schon nach 3 bis 5 Tagen an.
Stimmt.
Sehr früh.
Sehr
das
früh.
Hat mit den Wundheilungsphasen und so weiter zu tun.
Ja.
Und es hat sich eben doch herausgestellt, dass eine frühe Rehabilitation sehr viel bessere und schnellere Ergebnisse erzielen, sofern du es moderat machst.
Mhm.
Also dass die Stimmlippen können nach einer OP keine laute Phonation ertragen. Das geht nicht. Wir wollen auf jeden Fall eine massive Vernarbung vermeiden.
Ja,
ne?
Klar.
Das ist ja klar.
Ja.
Trotzdem soll das neu eingesproste Gewebe daran gewöhnt werden, dass es sich streckt, das brauchen wir für die hohen Töne. Und dass es vibriert. Und das machen wir ja mit ganz leisen Übungen.
Mhm.
Unter anderem eben softe Übungen.
Ja, vor allen
Dingen softe Übungen.
Ja.
Genau.
Ja, total. Das ist ja eine Bewegung, auch bei anderen OPs, das eine Hüft-OP musst du am Tag selber schon aufstehen.
Genau.
Ich hatte jetzt meinen Handbruch, ich sollte auch sofort die Hand wieder bewegen eigentlich.
Ja.
Also eingeschränkt und vorsichtig, aber schon auch Finger bewegen und so. Und das ist jetzt auch bei der Stimme so.
Das ist bei der Stimme ganz genau so. Es gab tatsächlich auch Studien dazu, wo man 2 Gruppen hatte. Die eine Gruppe wurde nach 3 bis 5 Tagen schon mobilisiert und die andere nach 7 Tagen.
Mhm.
Und die Ergebnisse waren bei der frühen Gruppe wesentlich besser.
Siehst du? Ja, toll.
Ja. Mhm. Es geht nur immer darum, wie man es macht.
Ja.
Und da braucht man möglichst jemanden, der sich damit auskennt und einen anleitet.
Ja, ja.
Denn Sänger sind oft Draufgänger.
Die wollen sofort den Stimmbandschluss und den Klang.
Ja, andere sind wieder sehr sorgsam und sehr, sehr, sehr ängstlich sogar auch.
Ja. Ne? Also. Stimmt, auch verschieden. Und sind Stimmen dann auch sehr anders nach einer OP?
Das ist immer so die große Angst, dass das nicht mehr ihre Stimme ist. Irgendwie verliert sich das
dann.
Ja,
ja.
Sie sind schon anders, weil wir ja in die Rehabilitation gehen und sie hoffentlich einige andere Dinge dazugelernt haben. Also oft ist es so, dass die Entspannung im Bereich des Mundbodens und der Zunge und des Kiefers schon sehr viel bewirkt und einen anderen Klang entstehen lässt.
Ja.
Oder gestattet, sagen wir mal, es gestattet einen anderen Klang.
Ja.
Aber es ist natürlich noch immer die Stimme.
Ja.
Ja.
Ah ja, dann möchte ich auch noch mal was fragen zu den Glottoplastiken, die ihr macht, die Stimmenfeminisierungen.
Ja.
Wie du diesen Prozess erlebst.
Mhm. Sensibel, oft auch herzzerreißend.
Glaube ich
denn
sofort.
Denn die Frauen haben oft wirklich Schlimmes erlebt und eine lange Reise hinter sich.
Ja.
Und sie kommen oft erst am Ende ihrer Transition, wenn alle anderen Operationen durchgeführt worden sind zu uns, um dann nochmal ihre tiefe Stimme anheben zu lassen.
Mhm.
Und dieser Prozess ist sehr sensibel.
Ja.
Aber auch schön.
Ja. Ja.
Und es ist ganz anders als das, was wir sonst machen.
Mhm.
Denn sonst geht es ja um Optimierung.
Stimmt.
Und hier wird ja in ein intaktes System eingegriffen und eine Stimmerhöhung gemacht. Und danach müssen die Patientinnen sich an das neue Instrument gewöhnen. Also wir arbeiten in aller Regel damit, dass sie eine neue mittlere Sprechstimmlage etablieren.
Ja.
Ne? Die suchen aber vielleicht noch ganz unten, wo
nichts mehr ist. Ja, klar, wo sie es gewohnt waren.
Genau,
ja.
Und es wird in aller Regel am Vordersitz, an der Heiserkeit, aber auch an einem so klischeehaften, typisch weiblichen, männlichen Sprechen gearbeitet. Mhm. Das löst sich sukzessive auf, glücklicherweise. Mhm. Also diese Stereotypen, die verlieren sich langsam, würde ich
sowieso
sagen.
Sowieso in der Gesellschaft. Ne?
Sowieso,
ja.
Und das kommt dem sehr entgegen.
Mhm.
Aber es hilft natürlich sehr, wenn du vorher sehr monoton gesprochen hast, zu lernen, andere Tonhöhen mit einzubinden.
Ja, einfach mit mehr Ausdruck zu sprechen,
mit
oder?
Mit mehr Ausdruck zu sprechen und den Mut zu haben, auch mal hochzugehen.
Ja,
ne? Hochzugehen.
Ja,
nicht hochzugehen.
Ja, ja, stimmt. Ja, stimmt, stimmt. Ja,
genau.
Der Unterschied ist doch auch, ist bestimmt sehr interessant, wenn jemand so eine Transition macht, das sind ja oft keine Sprechprofis, und jetzt macht ihr zum ersten Mal vielleicht Stimmübungen mit dem Menschen. Mhm. Das ist ja für euch eine ganz andere Arbeit als mit einem Stimmprofi, der das kennt, dass man Übungen macht und die Stimme verändert.
Und ich habe da oft mit meinen logopädischen Kolleginnen drüber gesprochen. Die sind das gewohnt, dass sie PatientInnen bekommen, die überhaupt keine Stimmtherapie vorher hatten.
Ja.
Ich bin das überhaupt nicht gewohnt. Ich bin Sängerin und
Stimmt.
die Leute, die zu mir kommen, die können schon was.
Stimmt.
Da musste ich mich auch erstmal umstellen. Und es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Es gibt ja welche, die haben schon ganz viel Logopädie gehabt, und zwar stimmerhöhende Logopädie, sind aber nicht glücklich mit dem Ergebnis, weil vielleicht die Ursprungsstimme einfach sehr tief war.
Ja.
Und dann gibt es, also die haben schon oft ein besseres Verständnis dafür.
Mhm.
Allerdings lernen sie die ganze Zeit, die Stimme hochzuhalten, was auch schwierig sein kann.
Anstrengend ist.
Das ist einfach anstrengend.
Ja.
Und das dürfen wir dann danach wieder abbauen. So.
Sehr interessant.
Ja, sehr, sehr interessant. Und dann gibt es aber diejenigen, die völlig unbeleckt sind von allem.
Ja.
Und wie immer hängt es damit zusammen, sind sie diszipliniert, üben sie, haben sie Lust, was Neues zu lernen, oder finden sie das alles langweilig?
Ja.
Das ist ganz unterschiedlich.
Können sie was damit anfangen?
Ja.
Wie
aber
kann
die
man
meisten,
das ihnen vermitteln?
Den meisten ist es doch einfach sehr, sehr wichtig, weiterzukommen, und die machen gut mit.
Die machen gut mit?
Ja.
Das ist interessant.
Ist auch eine schöne Arbeit.
Das glaube ich.
Aber nicht das, was ich überwiegend mache. Also es ist ein kleinerer Teil.
Ein kleinerer Teil.
Ja, genau.
Aber das ist spannend. Und ich möchte nochmal Werbung machen fürs Stimmsymposium, weil ich dabei bin, ist mir das nochmal wichtig. Weil auch in meinem Workshop wird es genau darum gehen. Ich arbeite ja nicht nur mit Stimmprofis, sondern auch mit ganz vielen Leuten aus anderen Berufen, die aber plötzlich durch den Job gezwungen sind, auf ihre Stimme zu achten. Die plötzlich jetzt, ich hatte eine Frau, die hat sich sehr für Gleichstellung in ihrer Firma eingesetzt und plötzlich wurde sie als Keynote-Speakerin gebucht und war furchtbar nervös, plötzlich vor Menschen zu sprechen. Und dann habe ich mit ihr auch Linklater gemacht, aber habe es ihr halt so erklärt, dass sie das verstehen konnte. Das musst du halt dann die Sachen anders erklären und die Leute noch mehr reinnehmen oder dich noch mehr auf sie einstellen. Das ist nochmal eine andere Arbeit.
Und eine so wichtige Arbeit. Ja. Wir haben so viele Sprechberufe.
Absolut. Absolut. Und es macht so viel mit den Menschen. Ich hatte mal eine Frau, mit der ich gearbeitet habe, die war Amerikanerin und die hat sich immer in den Konferenzen nicht getraut, was zu sagen, weil sie ihr Deutsch so schlecht fand.
Oh, ja.
Und dann habe ich 2-3 Stunden, ich habe sehr wenig mit ihr gearbeitet. Also ich habe dann länger, aber schon nach kurzer Zeit hat sie gesagt, Eva, ich traue mich jetzt, mich zu melden, weil ich habe jetzt ein Zutrauen zu meiner Stimme.
Toll.
Das war ganz schön. Also solche Sachen passieren dann, also ganz anderes Feedback kriege ich da auch bei so einer Arbeit.
Ja.
Als mit Stimmprofis. Ich liebe beides. Ich liebe eigentlich beides, muss ich sagen.
Ist auch schön.
So, wenn du nicht mehr viel erklären musst, ist es auch ein Genuss. Ja. Oder auf einem hohen Niveau anfangen kannst und dann sehr schnell noch weiterkommst, ist ganz toll. Aber bei den anderen, die noch gar nicht das Gefühl hatten und plötzlich mit sich selber sich plötzlich anfangen zu verbinden über die Stimme, wo sie nie drüber nachgedacht haben, ist schon auch was Tolles.
Und es ist gleich so praxisorientiert.
Total.
Nicht?
Das total. Ist,
ja.
Total.
Ja.
Durch und durch. Praxisorientiert.
Ja, genau. Ja. Also ich meine, du hast Pastoren wahrscheinlich, du hast Anwälte, ganz wichtig.
Ja.
Gerade die Frauen, die Anwältinnen.
Ja.
Die vor Gericht niedergeschrien werden von den tönenden männlichen Kollegen. Das ist schon anstrengend.
Ganz wichtig. Ich habe eine ganz tolle Gynäkologin gecoacht, die auch dann immer sagte, sie muss bei den Männern sich durchsetzen als Expertin. Das war auch ganz wertvoll für mich. Ja, ganz andere Berufe. Das ist so. Und die brauchen ihre Stimmen. Total. Total. Jale, du bist ja als Gesangspädagogin beim Medical Voice Center eingestiegen und hast aber, dein Ziel war ja auch, die OPs mitzukriegen und auch zu verstehen. Und jetzt bist du viel im Austausch, auch mit den Ärztinnen und Ärzten. Wie hast du diese Sprache gelernt?
Also einiges konnte ich natürlich schon, weil ich dieses Weiterbildungsstudium gemacht habe, also was die Krankheitsbilder angeht.
Rekurrenzparese und so kanntest
genau,
du schon.
Papillome und was weiß ich.
Ja.
Das kannte ich schon, aber es war doch ein bisschen abstrakter.
Ja.
Und ich musste wirklich Fachvokabular lernen.
Mhm.
Und das nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch.
Stimmt, es ist sehr viel findet auf Englisch auch statt, sicherlich,
ja, auch
oder?
Mein Unterricht findet also mindestens zur Hälfte auf Englisch. Ich würde mal sagen 60-70% sogar.
Sogar.
Unsere Leute kommen ja, unsere PatientInnen kommen ja von überall
her. Sind international.
Sehr international, genau. Mhm. Und die kommen wirklich, wenn es ganz schlimm ist.
Ja.
Und da ist es wichtig, dass wir das auf Englisch hinkriegen.
Mhm.
Und wir müssen uns auf ein Englisch einigen, das alle verstehen. Denn es sind ja nicht einfach englischsprachige Menschen, sondern die meisten haben Englisch auch als Fremdsprache.
Achso, ihr müsst also ein simplifiziertes Englisch ein bisschen auch. Oder
das
ein,
fällt mir auch viel leichter.
Ja, genau.
Also auf jeden Fall ein Fachenglisch.
Das verständlich ist.
Genau. Ich
Wichtige
musste erst
Aufgabe.
Mal wirklich Muskeln lernen. Ich musste sie auf Deutsch und Englisch lernen.
Stimmt. Vocal folds.
Auch Krankheitsbilder auf Deutsch, Englisch. Dann Kehlkopf, Aufbau des Kehlkopfes auf Deutsch und Englisch.
Ja.
Also alles, was da so an Muskeln, Krankheitsbildern und so weiter.
So ist das.
Rumfleucht. Das war ganz wichtig. Ja, und dann ist der Rest, glaube ich, dieses Selbstverständnis mehr gekommen, weil wir auch alle Vorträge halten.
Ja.
Das war am Anfang super, super aufregend. Ich finde es auch immer noch aufregend. Mhm. Aber es war zunächst nur auf Deutsch, aber dann ging es auch auf Englisch.
Auch auf Englisch. Oh yes, gut.
Ja, genau.
Ja.
Und irgendwann verliert es ein bisschen an Schrecken.
Ja,
dann tust
wenn man das oft
einfach.
Macht.
Genau. Aber das ist schon ganz, ganz wichtig. Dann musst du dir das so vorstellen. Ich wollte gerade sagen, zu Hause im MIVOG.
Ja.
Ich habe im MIVOG Zugriff auf alle Patientendateien. Das heißt, ich kann jederzeit die Stimmlippenvideos anschauen, tue das auch. Und ich habe Zugriff auf sämtliche Berichte. Das heißt, ich kann, wenn eine Patientin oder ein Patient zu mir kommt, erstmal den OP-Bericht angucken und den Entlassungsbericht. Und ich kann schnell zu Markus rüberlaufen und fragen, gibt es irgendwas Besonderes, was ich beachten soll? So. Und wenn ich das aber nicht verstehe, was da drin steht, dann müsste er mir das ja immer ein bisschen einfacher nochmal erklären.
Ja, ja, ja. Deswegen hast du das gelernt zu lesen.
Da sind wir so reingewachsen.
Ja, toll.
Und
ja.
sehr hilfreich mit allem war auch der Austausch mit den logopädischen Kolleginnen.
Oh, bestimmt.
Die ja noch mal ein bisschen anders daran gehen.
Ja, natürlich, das empfinde ich
auch
so.
Bin da ja der Kunstvogel.
Ja, ja, ja.
Und das war sehr, sehr wertvoll.
Das geht mir immer so, wenn ich mit Logopädinnen arbeite. Ich finde es immer so spannend, wie die Sachen, die ich höre über meine Arbeit, sie mir dann minutiös erklären können in Fachtermini.
Ja.
Ne?
Ja.
So. Ja, ja, genau.
Ja.
Wir nehmen das genauso wahr.
Ja.
Ja. ja. Aber sie erklären das anders. Ja, das ist sehr interessant. Ja, so wird man zur Expertin, Charle.
Naja.
So ist der Weg zur Expertin. Es wird viel sich mit den Dingen beschäftigen.
Weißt du, ich habe mich nie so gesehen. Bei mir ist es immer so, ich lese und lese und lese.
Ja.
Und wenn ich nicht weiterkomme, dann gibt es einen kollegialen Austausch. Und ich bin dann noch immer nicht sicher, dann lese ich nochmal, was das Ausland so macht.
Ja.
Das hilft auch immer mal,
Absolut.
Einen Blick in die Artikel zu werfen und in die Studien zu werfen.
Mhm. Ja. ja.
Du kennst den Satz, je mehr ich weiß, umso weniger weiß ich.
So ist das, ja.
Das ist wirklich,
so ist es.
Ich glaube, der ist auch simplifiziert, dieser Satz.
Ja, bestimmt, aber es ist schon so. Ja, und dass man viel, ich lese auch ganz viel. Ich lese auch so viel so drumherum. Weißt du, ich lese viel über Psychologie und mentale Sachen. Und in letzter Zeit lese ich sehr gerne über das Nervensystem Sachen.
Ja, auch spannend.
Auch. Da sehr, war ja so ein spannend. Toller Vortrag letztes Jahr von Stefanie Diehl bei euch.
Ja, großartig.
Ganz, ganz toll.
Ja.
Ja.
Ja, das Psychologie ist natürlich eine große Seite der Stimme, die Psyche.
Ja.
Nicht die Psychologie, sondern die Psyche.
Die Psyche.
Und um meine Sängerinnen und Sänger besser zu verstehen, habe ich tatsächlich auch wieder mal eine große Fortbildung gemacht.
Ja.
Die ging über ein halbes Jahr.
Ach.
Und da ging es um traumasensible Psychotherapie. Und
siehst du, das braucht man heutzutage.
Ja, und es hat mir doch, viel machst du doch intuitiv
natürlich.
Auch gut richtig.
Bestimmt.
Und kannst dich einfühlen. Aber es hat mir doch nochmal geholfen, Sachen noch anders zu verstehen.
Dass einige Sachen einfach schwerwiegender sind.
Ja.
Und oder sensibler sind, wenn man da rangeht.
Ja.
Ja.
Genau.
Und das manifestiert sich einfach im Körper.
Ja.
Ja, gerade traumatische.
Deshalb fragen wir
Erfahrung.
Zum Beispiel auch immer, bevor manuell gearbeitet wird.
Darf ich dich anfassen?
Ja, nicht
sowieso.
Nur das, sondern bestehen irgendwelche Erfahrungen, zum Beispiel ein Unfall, der es nicht möglich macht, dass ich dich anfasse.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Anfassen ist ja sowieso ein ganz sensibles Thema.
Absolut.
Das füllt einen anderen Abend.
Ja. Ich habe ja aufgehört, ich habe viel. Einfach die Hand jemandem, was weiß ich, aufs Brustbein gelegt oder auf die Flanken.
Mhm.
Und habe komplett aufgehört in den Corona-Jahren. Und dann habe ich sehr wenig es wieder zurückgeholt in meiner Arbeit. Und
also,
frage immer sowieso auch um Erlaubnis natürlich. Ja.
Also ich habe auf einem Symposium einen Vortrag oder ein Roundtable war das genau, gehört zu diesem Thema.
Mhm.
Und es ist im Grunde so, dass an der Hochschule nicht mehr angefasst werden soll.
Ja, das glaube ich.
Ja.
ja, das ist
manchmal,
einfach.
Das ist manchmal sehr schwierig, weil du dann auf die Wahrnehmung ausschließlich gehen musst.
Ja.
Und auf das, was du siehst.
Was
natürlich.
Du siehst. Aber eigentlich siehst du ja das.
Du
eigentlich
siehst,
sieht
du
man
siehst
es ja. ja. Du siehst ja auch. Wie, ob der Bauch beteiligt ist oder nicht. Oder ist interessant, ne?
In der manuellen Therapie geht das natürlich nicht.
Da geht es nicht, aber da ist es auch klar, da muss es ja sein.
Ja, genau.
Ja, aber trotzdem ist es ein sensibles Thema. Ja, toll. Oh, toll, Charle. Was, also für mich ist das das Schönste. Ich vergesse, dass es ein Podcast ist, weil das
wir klönen einfach
sind, und das sind einfach die schönsten Themen für mich, die schönsten Themen. Und mit jemandem zu sprechen, der auch oder die auch so reflektiert ist über das alles, das finde ich halt so einen Genuss.
Das, was, das kann ich nur zurückgeben, ist so schön. Das, was so besonders ist an deiner Arbeit und auch an meiner, ist, wir können uns nie darauf einstellen, dass es so und so und so wird.
So ist das.
Das sind eben immer Menschen und es gibt ähnliche Abläufe.
Klar, es gibt auch ähnliche Typen an Mensch.
Es gibt ähnliche Typen.
Ja, und trotzdem ist es immer verschieden.
Und es gibt unterschiedliche Beschwerdebilder.
Ja.
Das merkst du schon, also ich mache am Anfang, wenn die kommen, immer eine Art Bewegungsprotokoll mit den Sängerinnen und Sängern. Und da sollen sie immer die gleiche Phrase mit unterschiedlichen Bewegungen singen.
Mhm.
Und sollen selbst beurteilen, wie sich das anfühlt, wie es sich verändert, ob es gut als gut befunden wird oder nicht. Und, und das ist nicht in Stein gemeißelt, sondern es soll nur einen Aufschluss darüber geben, wo sind etwaige Spannungen. Es gibt mir auch ganz viele Hinweise. Und mit welchen Bewegungen wird es denn besser?
Sag mal ein paar Beispiele an Bewegungen, so also Arm wegwerfen oder...
Ja, es fängt an mit dem Kopf.
Okay.
Kopfdrehung.
Oh, das mache ich so viel. Bei Linklater, dass der Nacken frei ist, ja.
Genau, dass der Nacken frei ist.
Ja.
Du hast völlig recht.
Ja.
Kopfdrehung, Kieferbewegung.
Aha.
Genau, und dann gibt es die Phonation ohne Zunge.
Mhm.
Die Phonation mit Wischbewegungen der Zunge. Dann gibt es die Schulterrotation.
Ja.
Dann gibt es die Armhebung, die erweiterte Armhebung.
Ja.
Dann gibt es Armschlenkern.
Das ja, das ist Linklater. Oh,
genau.
Das ist so schön.
Genau.
Hüpfen?
Ja, hüpfen. Durchschütteln gibt
durchschütteln,
es da. Genau.
Ganze Rücken.
Also,
ja.
Also für die Energie mit Fäusten
ja,
sogar.
Ja, toll.
Und dann gibt es die Beinhebung.
Mhm.
Die ist auch im funktionalen Stimmtraining.
Die ist ja sehr stark,
ja,
oder?
Ja, das ist auch toll. Das ja, in aller
so
Regel bewirkt
sind.
Die Rotation des Beckens, die dadurch in Gang gesetzt
ja.
wird, auch die
einen tieferen Atem.
Ja, den tieferen Atem und
sofort.
Eine Masseanbindung der Stimme.
Mhm.
Es wird fülliger.
Mhm.
Und wenn das so ist, dann gibt es sofort Bereiche, wo wir ansetzen können.
Klar, klar.
Ne?
Ja.
Und das ist immer wieder eine große Überraschung. Ich denke dann ja, das und das und das kann ich mir schon vorstellen.
Ja.
Aber manchmal ist es auch anders.
Ja, ja.
Ja,
genau. Total. Machst du denn auch Sachen, dass Leute kopfüber hängen?
Ich lasse sie manchmal mit Kopf von übergebeugtem Kopf tatsächlich singen,
ja.
damit der Bereich ein bisschen mehr in Entspannung kommt
ja.
und alles ein bisschen mehr hängt.
Ja.
Aber du musst ja dann immer wieder den Transfer ins Stehen.
Natürlich kriegen, immer wieder den
ne?
Transfer.
Ja. Deshalb so von unten wieder nach oben kommend. Gute
ja.
Sache.
Ja. Und legst du Leute hin? Eigentlich hast du eine Matte und lässt sie liegen?
Also wir haben
atmen.
Liegen sogar.
Liegen, ja klar, liegen. Natürlich. Ihr habt ja auch. Ja,
genau,
klar.
Wir haben liegen.
Ja.
Ich mache das, wenn wir manuell behandeln natürlich.
Mhm.
Und manchmal ja.
Ja.
Aber meistens arbeite ich im Stehen.
Mhm.
Einige Sachen im Sitzen tatsächlich
mhm.
auch.
Mhm.
Ne, gerade wenn es um Atmung geht
ja.
und um Wahrnehmungsgeschichten. Ich sehe immer zu, dass es gleich so mit Gesang verbunden ist.
Ah ja.
Na?
Ah, interessant.
Also ich mache gar nicht so viele Atemübungen.
Ja.
Ich empfinde das so oft als belastend für Sänger,
ja.
die in aller Regel sehr viel atmen und sehr weit atmen.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Ich gucke eher darin hin, sie wahrnehmen zu lassen, wie sie atmen, welche Arten Bewegungen sie zur Verfügung haben, ob wir andere aktivieren können und die andere außer Kraft setzen können. Also eigentlich versuche ich, ein mehrdimensionales Atmen zu erreichen.
Ja. Ja.
Und ganz wichtig ist immer wieder dieses Abspannen der Bauchdecke.
Ja.
Das ist für mich eine wesentliche Sache. Und das wird auch geübt.
Ja.
Das wird, aber ich verbinde es sehr schnell mit Stimme.
Ja. Ja, das ist gut.
Ja.
Ja, manchmal, wenn Leute nur an Atem, also meine Erfahrung ist, wenn ich nur über den Atem mit ihnen spreche, dann werden sie oft auch fester.
Ja,
das wird
so verkopft.
Das wird dann verkopft und dann geht es leicht in die Schultern, gar nicht mehr in den Bauch, weil sie denken, jetzt müssen sie viel atmen, dann machen sie alles irgendwie anders. Und,
ja. Und dann ist ja auch immer so die Frage, es gibt so diese optimale Atmung, die wir erreichen wollen.
Ja.
Aber wenn da doch jemand ist, der sehr gut klarkommt,
ja.
sollte man da immer eingreifen. Also dieses Angebote machen finde ich wichtig.
Ja.
Aber nicht sagen, hey, wieso atmest du jetzt nur in einem Bauch, ja?
Ja. 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 Wir haben jetzt hier Geräusche.
Das ist doch schön, charmant.
Weiß nicht, ob man es hört. Das ist sehr romantisch. Wir sitzen hier im Dunkeln schon, also später Nachmittag. Und die Adventszeit hat begonnen. Und Jale, wir kommen jetzt zum Schluss.
Wie schade.
Ja, schade, oder? Wir müssen vielleicht eine zweite Folge nochmal irgendwann machen. Wir müssen, was ich auf jeden Fall gedacht habe, wir müssen mal zusammen ein Coaching geben. Das würde mich sehr freuen. Ja,
würde mich auch freuen.
Total. Jetzt habe ich eine Frage zum Schluss an dich, liebe Jale. Wofür möchtest du deine Stimme erheben?
Oh, wofür möchte ich meine Stimme erheben? Es gibt natürlich unterschiedliche Formen des Stimmeerhebens.
Auf jeden Fall.
Wenn es jetzt um das Stimmliche geht, dann möchte ich meine Stimme erheben, um mich frei zu äußern. Mhm. Das könnte auch im übertragenen Sinne so sein. Mhm. Raise up your voice. Mhm. That's strength. Ja, yes. Sagt Händel im Messias.
Ja.
Und don't be afraid.
Ja.
Das ist im Messias ein Satz, der ist wirklich ganz wichtig. Aber wenn es jetzt ums Stimmliche geht, dann würde ich meine Stimme erheben, um zu tönen und zu strahlen und zu sein. Mhm. Und im übertragenen Sinne würde ich meine Stimme für Gerechtigkeit erheben. Mhm. Immer für Gerechtigkeit,
ja.
Offenheit und Menschlichkeit.
Ja. Wunderbar. Wunderbar. Dem schließe ich mich direkt an. Vielen, vielen Dank, liebe Jale, für dieses
Gespräch.
Sehr
gerne. Das war mir eine große Freude.
Ja, mir auch.
Und jetzt gehen wir essen.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Jetzt habt ihr sie schon gehört, denn ihr seid am Schluss mit uns angekommen. Ja, wenn ihr Fragen an Jale oder mich habt, findet ihr unsere Kontaktdaten in den Shownotes. Man kann sich immer ans Medical Voice Center natürlich wenden, an Jale dort, Jale Papila, und sie konsultieren, zu einem Coaching bei ihr gehen oder zu einer Beratung. Ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr an eurer Stimme arbeiten wollt und eure natürliche eigene Stimme finden möchtet für eure Arbeit auf der Bühne vor dem Mikrofon oder wo auch immer. Und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Zeit. Und zum Schluss sage ich immer und heute auch aus vollem Herzen, love your voice, denn deine Stimme, das bist du. Eure Eva.
Das war Natürlich Sprechen, dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann.